Jetzt rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 3a bis 3e sowie Zusatzpunkt 6 bis 8, Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU, CSU und SPD zur Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und weiterer Vorlagen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite würden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten beschlossen. Ich bitte, wieder Platz zu nehmen. Und die Gespräche, soweit sie dringend geführt werden müssen, außerhalb des Plenarsaals zu führen. Und wenn das alles so seine Ordnung hat, eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Alexander Dobrindt von der CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute die Zahl von 100 Millionen verabreichten Impfdosen überschritten. 100 Millionen Impfungen in 6 Monaten in Deutschland durchgeführt. 65% der Menschen in Deutschland sind damit mindestens einmal geimpft. Wir haben ein Impfangebot für jeden Menschen in Deutschland, der das nutzen will. Und meine Damen und Herren, wer hätte vor wenigen Monaten gedacht, dass wir an dieser Stelle sagen können, dass es uns gelingt, in diesem Sommer für jeden Menschen ein Impfangebot zur Verfügung zu haben? Viele hatten Zweifel. Es war möglich, meine Damen und Herren. Wir hatten lange vor Monaten darüber diskutiert, ob es überhaupt in dieser Pandemie eine schnelle Chance auf eine Impfung gibt. Ich kann mich an Gespräche erinnern mit herausragenden Managern von großen Pharmakonzernen, die Zweifel daran hatten, ob das in so einer kurzen Zeit überhaupt möglich ist und ob der Impfstoff in der gewünschten Qualität und Quantität überhaupt zur Verfügung stehen kann. Und ich sage Ihnen sehr deutlich, ich empfinde es als einen großen Segen, dass es gelungen ist, mit klugen Forscherinnen und Forschern gerade in Deutschland dafür zu sorgen, dass Impfstoffe in ausreichender Art und Weise zur Verfügung stehen, dass neue Technologien in Anwendung kommen, mRNA-Technologien, die hier bei uns entwickelt worden ist. Und ich bin froh und dankbar, dass diejenigen, die für das Impfen werben, dass die eine höhere Akzeptanz und Zustimmung in der Bevölkerung haben, als die, die dagegen polemisieren und damit die Bevölkerung in Gefahr bringen, meine Damen und Herren. Wir wollen jetzt wieder mehr Normalität erreichen. Es war immer das Ziel, durch Impfen näher und zurück in die Normalität zu kommen. Und jetzt gilt es eben, dass wir die Balance herstellen zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Eigenverantwortung auf der anderen Seite. Wir haben nach wie vor ein dynamisches Impfgeschehen. Die Infektionszahlen steigen, impfen Gott sei Dank auch weiterhin. Aber es gilt, dass wir alles nutzen, um uns vor diesem Infektionsgeschehen weiterhin auch zu schützen. Und deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen die Verlängerung der epidemischen Lage, um das Risiko zu beherrschen, das mit dem Infektionsgeschehen verbunden ist. Und wir brauchen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um deutlich zu machen, dass die Inzidenz als Maßstab zur Beurteilung des Infektionsgeschehens seine Bedeutung verloren hat. Wir wollen Normalität erreichen. Dazu gehört mehr Eigenverantwortung. Dazu gehört Impfen und Testen. Und das ist der Weg in die Normalität, meine Damen und Herren. Wir wollen die Inzidenz ersetzen und wir wollen einen neuen Maßstab einführen, Hospitalisierung, das heißt Intensivbettenauslastung. Wir wollen die Krankenhauseinweisung zum entscheidenden Kriterium machen. Wir wollen eine Krankenhausampel erstellen, die zeigt, wie das Gesundheitswesen belastet ist. Das ist der richtige Weg in die Normalität. Wir wollen das gesellschaftliche Leben umfänglich wieder ermöglichen. Wir wollen, dass Schulen offen bleiben. Sie müssen offen bleiben, aber sie müssen auch sicher sein. Und deswegen muss neben dem Impfen das Testen auch in den Schulen weiterhin gewährleistet werden, meine Damen und Herren. Jetzt geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass wir die Normalität erreichen mit Vorsicht und Umsicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Balance, Normalität und Vorsicht und Umsicht nicht von allen immer geteilt wird. Wir haben eine Debatte auch in der Öffentlichkeit, bei der es manchmal nur mit Befremden zur Kenntnis genommen wird, wie nach wie vor auch Risiken und Gefahren ignoriert werden, negiert werden, geleugnet werden. Wissen Sie, ich habe auch gestern wieder eine Veranstaltung gehabt. Und man muss schon damit zurechtkommen, dass wenn man in eine Veranstaltung geht, immer jemand davor ist, der dann von Diktatur redet und der Mörder ruft und alles, was man an der Stelle kennt. Und dann werden einem auch Anrufe und auch man bekommt viele E-Mails zurzeit. Und ich höre ja Ihre Zurufe an der Stelle. Und ich stelle die Deckungsgleichheit fest. Und ich frage mich ehrlicherweise, manchmal sind Sie eigentlich der politische Arm der Querdenker oder sind die Querdenker Ihre Straßenabteilung der AfD? Ich halte es ehrlich gesagt für unmöglich, was Sie an dieser Stelle immer wieder betreiben. Sie leugnen Corona, Sie leugnen, dass man mit Impfen dagegen etwas unternehmen kann. Und ich sage Ihnen, einer der größten Leugner des Impfens in den USA, Dirk Farrell, der so geredet hat, wie Sie das tun, der ist in den vergangenen Tagen gestorben an Corona. Ich bedauere das ausdrücklich, aber das bedeutet und zeigt noch mal die Gefährlichkeit, die diese Pandemie hat. Und das Leugnen, das ist das Risiko, was Sie den Menschen auferlegen wollen.
Herr Kollege Dobrindt, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke?
Ja.
Bitte, Frau Kollegin.
Ja, lieber Kollege Dobrindt, Sie haben sehr viel von Normalität gesprochen in Ihrer Rede und davor, dass man jetzt auch nicht unvorsichtig sein darf auf der anderen Seite. Gleichzeitig werben Sie dafür, die Inzidenz vollständig aufzugeben als Kriterium und nur noch auf die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus eingewiesen werden, zu setzen. Nun wissen wir alle, dass die Menschen nicht sofort nach einer Infektion, sondern erst nach geraumer Zeit ins Krankenhaus eingewiesen werden, sodass man, glaube ich, und da wird wahrscheinlich von Ihrem Koalitionspartner, der Herr Lauterbach, mir auch beipflichten, dass man wahrscheinlich das sehr schlecht als Frühindikator dafür werten kann, wie sich die Infektion in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Welchen Indikator planen Sie denn heranzuziehen, um auch frühzeitig neue Entwicklungen erkennen zu können, Gefahren erkennen zu können, zu identifizieren zu können, wenn Sie jetzt die Inzidenz vollständig aufgeben?
Also ich glaube, dass Sie da was nicht richtig verstanden haben. Das Robert-Koch-Institut hat auch heute schon Messinstrumente entwickelt, an denen mit der Hospitalisierung, das heißt mit der Belastung des Krankenhauswesens, sehr klar Rückschlüsse gezogen werden können auf die Infektionslage. Die Belastung des Krankenhauswesens ist ja gerade ein Ausdruck, dass Inzidenz und Infektionsgeschehen entsprechend berücksichtigt wird. Und deswegen bleiben wir dabei. Wir gehen diesen neuen Schritt, der mehr Freiheit ermöglicht und der Schritt zusammen mit dem Impfgeschehen einen aussagekräftigen Wert bildet, der darüber die Aussage trifft, ob man in Deutschland eine akute Gefährdung in einer Region hat oder nicht. Es geht schlichtweg darum, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und das stellen wir mit dieser Regelung fest.
Herr Kollege Dobrindt, auch der Kollege Dr. Schinneburg aus der FDP-Fraktion würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Bitte sehr, Herr Kollege.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Herr Kollege, was muss noch passieren, damit Sie dafür sind, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu beenden? Sie haben zu Recht gesagt, dass die Impfungen sehr erfolgreich waren. Und wir alle haben erlebt, dass die Inzidenzen viel niedriger sind und dass das Gesundheitswesen nicht im Entferntesten gefährdet ist. Also Frage, welche Parameter müssen eintreten, damit Sie endlich die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufheben, die ja drastische Folgen für die Freiheit der Menschen und für unsere Wirtschaft und für Kultur schaffen hat?
Lieber Herr Kollege, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass Sie im Laufe der letzten Wochen und Monate dazugelernt hätten. Wir stellen fest, dass die Infektionszahlen weiter steigen. Wir können sie heute anders bewerten, weil wir einen Impffortschritt im erheblichen Maße haben. Aber die Infektion ist deswegen nicht weg. Sie wollten schon die zweite Infektionswelle leugnen und die epidemische Lage aussetzen per Antrag hier im Parlament. Es ist ein Fehler, darauf zu verzichten. Die Sicherheit geht an dieser Stelle auch weiter vor. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen, wir gehen heute diesen Weg in Richtung Normalität. Wir gehen ihn ausschließlich mit Vorsicht und Umsicht, und wir bringen an dieser Stelle den Gesundheitsschutz und die Lockerungen ohne Leichtsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen, in die bestmögliche Balance. Das ist unser Weg in die Freiheit. Danke schön.
Tino Chrupalla, AfD, ist der nächste Redner.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute! Nahezu am Ende dieses Sondersitzungstages die epidemische Lage und Corona. Die Inzidenzwerte steigen deutschlandweit von 56 der Vorwoche auf 60 in dieser. Welche Aussagekraft und Rechtfertigung für die sogenannte epidemische Notlage leiten Sie denn daraus ab, werte Bundesregierung? Kommen wir zu meinem Heimatland Sachsen. Dort liegt die Inzidenz trotz geringster Impfquote bei 16,2. Was oder wer ist für diese Zahlen verantwortlich, Herr Wanderwitz? Die Diktaturanfälligkeit der Sachsen, wie Sie als Ostbeauftragter meine Landsleute charakterisieren? Ganz sicher ist es nicht die erfolglose Politik von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer. Nun, wertes Bundeskabinett, es sieht so aus, als sei bei Ihnen so etwas wie Einsicht und Vernunft zu bemerken. Diese scheint sich in unserem föderalen System an diesem Fall von Ländern hin zum Bund zu verbreiten. Das ist spät, aber immerhin. Als ersten Schritt Richtung Vernunft übernehmen Sie jetzt die Zahl der sogenannten Hospitalisierungen. Endlich, kann man da nur sagen. Und diese Forderung wurde von uns schon vor Monaten erhoben, Herr Dobrindt. Oder könnte es eventuell auch daran liegen, dass wir uns im Wahlkampf befinden und dass Ihnen mit Ihrem CDU-Kanzlerkandidaten die Fälle davon schwimmen? Wir haben es ja heute in seiner Laschenrede gehört. Und könnte es sein, Herr Lauterbach, dass Sie mit Ihrer Panikmache und Angsterzeugung weiter Wählerstimmen für die SPD einfangen wollen? Und ganz nebenbei, Frau Baerbock, denken Sie, Sie schaffen es mit Ihrem Lastenrad vor den Herausforderungen in Deutschland davonfahren zu können? Auch Ihre Partei hat schließlich dazu beigetragen, dass unsere Gesellschaft vor einem Trümmerhaufen steht, der sich einmal Handwerk und Mittelstand, deutsche Wertarbeit, Made in Germany, kurz die soziale Marktwirtschaft nannte. Und lassen Sie mich zum Thema Impfungen kommen. Die soeben veröffentlichte Oxford-Studie zeigt uns, durchgeimpfte Personen können sich wieder infizieren und die Viruslast ist vergleichbar mit der von Ungeimpften. Können Sie unter Umständen nachvollziehen, dass unsere Bürger ganz klar von ihrem Recht Gebrauch machen, sich jetzt nicht impfen zu lassen? Die Alternative für Deutschland bleibt dabei. Eine Impfentscheidung muss die individuelle Entscheidung eines jeden Bürgers bleiben. Wir sehen unter den gegebenen Umständen keine Notwendigkeit, die Grundrechte weiter einzuschränken und lehnen eine Impfpflicht ab. Und nehmen Sie bitte zur Kenntnis, Bürger, die sich nicht impfen lassen wollen, sind keine Impfverweigerer. Sie nehmen ihr gegebenes Grundrecht in Anspruch, selbst über ihre Gesundheit und damit über ihr Leben zu entscheiden. Und Herr Spahn, Grundrechte sind unverhandelbar. Werte Kollegen, als Familienvater sage ich darüber hinaus, es darf im Fall Covid-19 keine staatliche Impfpflicht bei Kindern geben. Unsere Kinder müssen doch vor den gesundheitlichen Spätfolgen bewahrt werden. Und das ist die Aufgabe von Politik und Politikern. Herr Dobrindt, haben die selbsternannten Virologen hier im Bundestag mittlerweile die Zukunft und den Respekt vor unseren Kindern im Land verloren? Das frage ich Sie. Und die politische Einflussnahme nimmt kein Ende. Lange weigerten sich die Experten der STIKO, für alle Minderjährigen ab 12 Jahren eine Corona-Impfempfehlung auszusprechen. Die Politiker der Union, wie die Herren Spahn und Söder, wollten das nicht gelten lassen und übten immer wieder Druck auf die STIKO aus. Und im Ergebnis setzte sich Bundesgesundheitsminister Spahn über die Expertenposition hinweg und beschloss am 2. August mit den Gesundheitsministern der Länder ein sogenanntes Impfangebot für alle Minderjährigen ab 12 Jahren. Was kommt als nächstes? Die Bürger unseres Landes sollen sich bald die Teilnahme am Alltag mit kostenpflichtigen Tests erkaufen. Auch das wird wieder zulasten von lokaler Wirtschaft und Einzelhandel gehen, von der Kultur ganz zu schweigen. Und damit spalten Sie das Land weiter, Herr Dobrindt. Werte Bundesregierung, bitte wirken Sie in Ihrer Kommunikation an unsere Bürger endlich einmal deeskalierend. Und insbesondere bitte ich den Kollegen Karl Lauterbach, verbreiten Sie endlich mal Mut und Zuversicht in unserem Land, anstatt wöchentlich eine neue Apokalypse heraufzubeschwören. Die AfD-Fraktion lehnt eine Verlängerung der epidemischen Lage in Deutschland ab. Vielen Dank.
Bärbel Baas, SPD, ist die nächste Rednerin.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir können es durchaus dem Impffortschritt verdanken, dass wir in vielen Bereichen, das spüren wir alle, wieder mehr Freiheiten zurückgewonnen haben. Das ist zum einen ein wirklich gutes Ergebnis, und wir müssen daran festhalten, weiterhin die Impfkampagne voranzutreiben. Auf der anderen Seite erleben wir eine Delta-Variante, die sehr deutlich zeigt, wie schnell innerhalb von einer Woche sich Infektionszahlen verdoppeln können. Und die Verdopplung findet überwiegend bei Menschen statt, die nicht geimpft sind. Und das sind insbesondere, weil das gerade auch angesprochen wurde, es sind auch unsere Kinder, die im Moment noch nicht geimpft sind, ausreichend ab 12 bis 16. Aber wir haben eben auch Kinder, für die es noch gar keinen Impfstoff gibt, nämlich die Kinder unter 12. Und wenn ich mit Eltern rede, ich will das mal ganz deutlich sagen, die haben Angst davor, dass wir keine Maßnahmen mehr ergreifen und einfach sehenden Auges in hohe Infektionszahlen gehen und am Ende die Kinder sich infizieren. Das sind die Gespräche, die ich mit Eltern führe. Und diese Eltern sagen, die möchten, dass auch ihr Präsenzunterricht abgesichert wird, dass wir ausreichend Luftfilteranlagen haben, dass Kinder ausreichend Masken bekommen, dass der Schulbetrieb sicher gemacht wird und dass natürlich auch ein Impfangebot da ist. Und jetzt will ich Ihnen mal eine kleine Anekdote aus meinem Wahlkreis erzählen. Meine Stadt Duisburg macht schon seit Wochen sehr stark mobile Angebote. Die werden auch von Eltern und ihren Kindern stark in Anspruch genommen. Ein Shuttlebus fährt von der Schule zum Impfzentrum. Natürlich nur für die, die das wollen, weil die Eltern zustimmen müssen einer Impfung. Meine Stadt Duisburg hat jetzt das Land NRW gefragt, ob die 27.000 Euro für dieses Shuttle übernommen werden. Soll ich Ihnen mal verraten, was das Land Nordrhein-Westfalen geantwortet hat? Machen wir nicht. 27.000 Euro. Wer das ablehnt, dass mobile Möglichkeiten genutzt werden, damit der Impffortschritt vorankommt, der muss sich nicht wundern, dass im Bundesland NRW die Zahlen gerade unter die Decke gehen. Und eins möchte ich auch sagen. Seit Wochen haben wir hier zum Infektionsschutzgesetz uns gestritten, dass neben einem ein Inzidenzwert auch andere Werte herangezogen werden. Wir haben auch Vorschläge gemacht. Und es ist bis letzten Freitag von der Union immer abgelehnt worden. Und oh Wunder, ich weiß nicht, was am Wochenende passiert ist, aber plötzlich gibt es am Montag eine Pressekonferenz des Bundesministers, der sagt, Wir gehen jetzt von dem 50er-Wert weg. Inzidenz ist nach wie vor wichtig, aber wir brauchen andere Indikatoren. Ich habe mich sehr gefreut. Herzlichen Glückwunsch. Nur leider fehlten die Vorschläge dafür. Die haben wir seit Wochen wirklich eingefordert, belegbar eingefordert. Und wir hätten das heute beschließen können. Und ich bedauere wirklich sehr, dass es immer sowohl vom Bundesgesundheitsministerium, aber auch vom Kanzleramt nicht gewollt war. So, und das muss man hier auch noch mal ausdrücklich sagen. Und deshalb brauchen wir aber trotzdem jetzt, weil die Infektionszahlen so sind, wie sie sind, der Impffortschritt noch nicht so weit, wie wir uns das wünschen, brauchen wir eine Verlängerung der epidemischen Lage. Und deshalb stimmen wir als SPD-Fraktion dieser Verlängerung auch zu. Herzlichen Dank.
Christine Aschenberg-Duclos, FDP, ist die nächste Rednerin.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es gleich zu Beginn ganz deutlich zu sagen, die Verlängerung der epidemischen Lage wäre eine Fortführung der automatischen und undifferenzierten Grundrechtseingriffe der Bundesregierung. Und bei diesem Weiter-so, zulasten der Bürgerrechte der Bevölkerung, machen wir als FDP-Bundestagsfraktion nicht mit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, selbst Ihr Minister Jens Spahn hat im letzten Gesundheitsausschuss, das war Anfang August, hat er gesagt, dass eine Verlängerung der epidemischen Lage nicht geboten ist. Aha. Und Ihr Ausschussvorsitzender Erwin Rüttel hat sich ähnlich geäußert. Nochmal aha. Meine Damen und Herren, die Pandemie hat sich durch den Impffortschritt weitgehend positiv verändert. Und deswegen muss sich auch die Pandemiepolitik verändern, meine Damen und Herren. Weg von den pauschalen Maßnahmen und Eingriffen in die Bürgerrechte für alle. Und was kommt von der Bundesregierung? Ja, neben dem vorliegenden Antrag auf Fortbestehung der epidemischen Lage erreichte uns vor 3 Stunden eine Antragsänderung, in dem die Absicht bekundet wird, die Inzidenz jetzt nicht mehr zum zentralen Maßstab der Corona-Maßnahmen zu machen. Wohlgemerkt lediglich eine Absichtserklärung. Ich kann die Kollegin Baas sehr gut verstehen. Das reicht nicht aus. Und wir als FDP-Bundestagsfraktion fordern das bereits seit März diesen Jahres, meine Damen und Herren. Und das zeigt wieder einmal, es ist wie so oft bei den Maßnahmen der Bundesregierung zu spät und leider inhaltlich leer. Ich möchte hier auch noch mal ganz deutlich betonen, selbstverständlich ist die Pandemie nicht vorbei. Das behauptet doch auch überhaupt niemand. Das steht völlig außer Frage. Aber die Voraussetzung für die Feststellung einer epidemischen Lage ist nicht mehr gegeben. Denn eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens liegt nicht vor. Von diesem Zustand sind wir dank des Impffortschritts, den bisher alle Redner positiv erwähnt haben, weit entfernt. Anfang Mai hatten wir leider noch 5.000 Menschen, die intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Derzeit sind es 800 Menschen. Zudem sind die vulnerablen Gruppen, bei denen eben sehr häufig eine Behandlung im Krankenhaus notwendig ist, überwiegend durchgeimpft. Bei den über 60-Jährigen sind es 83%, in meinem Heimatland Schleswig-Holstein sogar über 87%. Übrigens, meine Damen und Herren, hat die Bundesregierung wiederholt ausgeführt, dass eine Rückkehr zur Normalität dann zu gewährleisten ist, wenn allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht wurde. Ja, was ist denn jetzt mit Ihrem Versprechen? Ich sehe davon nichts. Wir müssen endlich den Ausnahmezustand beenden, der die Regierung ermächtigt, am Parlament vorbei pauschale Maßnahmen zu erlassen. Wir müssen schnellstmöglich zu dem Zustand zurückkehren, den unsere Verfassung vorsieht. Und die lautet, die wesentlichen Entscheidungen gehören hier ins Parlament, meine Damen und Herren. Selbstverständlich muss sichergestellt sein, dass Rechtssicherheit für die betroffenen Akteure im Gesundheitswesen auch nach Beendigung der epidemischen Lage gewährleistet ist. Dazu ist die Bundesregierung in der Pflicht, Lösungen anzubieten, ohne dabei pauschal auf die Verlängerung der epidemischen Lage zu verweisen. Die Bundesregierung entzieht sich hier seit Monaten ihrer Verantwortung. Letzter Punkt. Ebenso hat die Bundesregierung es versäumt, eine umfassende Datenbasis für das gesamte Pandemiegeschehen zu erheben. Und das brauchen wir in Zukunft für eine genaue Gefahrenprognose, meine Damen und Herren. Entsprechende Vorschläge liegen vom Leibniz-Institut seit 2020 vor. Leider wurden sie von der Bundesregierung ignoriert. Im Ergebnis, ich komme zum Schluss, werden wir einer Verlängerung der epidemischen Lage selbstverständlich nicht zustimmen. Und unser eigener Antrag, der die hier genannte Kritik aufgreift und Planungs- und Rechtssicherheit bietet, für diesen Antrag bitten wir um Zustimmung. Vielen Dank.
Jan Korte, Die Linke, ist der nächste Redner.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei meiner Vorrednerin muss ich sagen, ich teile davon sehr vieles. Das war gar nicht schlecht, für die FDP zumindest. Deswegen will ich das gar nicht wiederholen. Zunächst einmal möchte ich für die Fraktion Die Linke hier klarstellen, dass wir keinesfalls der Verlängerung der epidemischen Lage zustimmen werden. Und ich möchte es auch begründen. Völlig andere Gründe als bei den Rechten hier von der AfD. Wenn wir ihre Politik hier befolgt hätten, dann würden die Kühllaster vor den Krankenhäusern stehen. Das ist die Sachlage. Deswegen will ich darauf nicht weiter eingehen, was von Ihrer Seite kommt. Nun möchte ich begründen, warum DIE LINKE keinesfalls Ihrem Antrag zustimmen wird. Zunächst einmal, und das muss man so klar analysieren, ist dieser Antrag der Ausweis und der Beweis für das vollständige Scheitern der Politik der Bundesregierung in dieser Pandemie. Nichts anderes ist das, was Sie hier vorgelegt haben. Denn Sie haben den zweiten Sommer in der Pandemie vollständig verpennt. Sie haben nichts gemacht, nichts vorgelegt, nichts geplant, keine Vorsorge getroffen. Das ist wirklich skandalös. Und jetzt stellen Sie sich hin und sagen, wir müssen weiter die Grund- und Freiheitsrechte einschränken. Und ausgerechnet dieser Bundesregierung, das muss man sich ja auch mal vorstellen, wenn das nicht so traurig wäre, wäre das ja schon fast heiter. Also ausgerechnet Sie, die es wirklich verbockt haben ohne Ende, dafür reichen 9 Minuten gar nicht aus, und das ist schon eine recht üppige Redezeit. Ausgerechnet Sie wollen noch mehr Kompetenzen haben. Das kann wirklich nicht wahr sein. Denn eins will ich sagen, da ist die Kollegin gerade sehr richtig drauf eingegangen. Es bedeutet ja nichts anderes, das, was Sie hier abermals einfordern, Herr Minister, eine Schwächung und eine Aushebelung des Parlaments und eine Höherwertung der Bundesregierung. Und das kann man doch nicht allen Ernstes, dass Sie sich auch nicht schämen, das hier überhaupt dem Parlament vorzulegen, nach dem, was Sie hier versaubeutelt haben. Das ist unfassbar, um das in aller Klarheit zu sagen. Denn das Kernproblem ist doch, darüber muss man doch mal nachdenken, dass die Bundesregierung logischerweise hinter verschlossenen Türen ihre Entscheidung fällt, mit wem auch immer, keine Ahnung, wissen wir ja bis heute nicht, und das Parlament macht das öffentlich. Es ist nachvollziehbar. Damit kann man im Übrigen auch für das Impfen, glaube ich, eine höhere Akzeptanz herstellen. Also geht es heute um die Bekämpfung der Pandemie, aber auch um eine sehr demokratische Grundsatzentscheidung. Deswegen werden wir dem auf keinen Fall zustimmen. Die zweite politische Komponente des Ganzen ist, wenn wir von den Grundrechten einmal abstrahieren wollen, ist, um das hier mal in aller Klarheit zu sagen, jede Vollmacht, die man dieser Bundesregierung im Allgemeinen und Ihnen, dem Gesundheitsminister, im Speziellen abnehmen kann, ist ein großer Erfolg im Kampf gegen die Pandemie, um das auch in aller Deutlichkeit hier auf den Punkt zu bringen. Denn das Erschreckende ist ja, diese Bundesregierung, sie kann ja nicht mal 3 Wochen im Voraus planen. Das ist wirklich fassungslos. Und jetzt werde ich Ihnen etwas verraten, ein Geheimnis verraten, was eigentlich, wir wissen das alle außer Sie offensichtlich. Denn es gibt im Sommer recht präzise festgelegte Sommerferien. Das weiß man schon ein Jahr vorher, dass die stattfinden werden. Das wollte ich Ihnen einfach mal mitteilen. Dann sind Sie vielleicht nicht so überrascht, dass am Ende von Ferien es Reiserückkehrer gibt und Sie wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen hier rumrennen und sagen, wir müssen das jetzt mal testen. Alles viel zu spät. Es ist doch absurd, was Sie hier vorlegen. Und ich habe eine weitere Top-Information für Sie, die ich Ihnen geben würde, vielleicht dann für den nächsten Pandemiesommer. Wenn Sie so weitermachen, wird es den nämlich geben. Noch eine Top-Information. Nach den Sommerferien fängt die Schule in der Regel wieder an. Also auch das wollte ich Ihnen mal sagen. Das ist ja ganz gut zu wissen vielleicht.
Und zum zweiten Mal haben Sie im Sommer nichts gemacht, um das Ganze vorzubereiten. In Schweden, um mal ganz praktisch zu werden, gibt es in jedem Klassenraum bereits seit dem letzten Jahr einen Luftfilter. Gehen Sie mal hier in die Schulen in diesem Land. Ich mache das jeden Morgen, wenn ich die Kids dahin bringe. Gucken Sie sich das doch mal an. Was ist das denn? Da haben wir letztes Mal doch schon drüber gesprochen. Da machen Sie im Juli 200 Millionen, stellen Sie zur Verfügung. Es bringt überhaupt nichts. Und dann gucken Sie sich doch mal die Schulklassen an. Da sollten Sie vielleicht mal hingehen, wie es da aussieht. Zumindest in den öffentlichen und staatlichen Schulen, da wo meine Kinder selbstverständlich hingehen. Aber das ist offenbar irgendwie völlig jenseits von Ihrer Welt, in der Sie sich so sozial bewegen. Wo war denn eigentlich in der Sommerpause der Schulgipfel? Wo haben Sie sich denn darum gekümmert, endlich die pädagogische Unterversorgung anzugehen? Wo haben Sie denn kreative Lösungen vielleicht mit den Ländern, mit den Kultusministern und vor allem mit den Lehrerinnen und Lehrern, Gewerkschaften und den Schülervertretern anzugehen? Nichts haben Sie gemacht. Und ich sehe ja gerade, das ist ja auch, hört man ja sehr wenig von, auch die Bildungsministerin, die ist ja gerade da. Also auch da, was machen Sie eigentlich die ganze Zeit? Was machen Sie denn eigentlich in Sommerferien? Die sind ja bekanntermaßen 6 Wochen. Da könnte man die Kollegen zusammentrommeln und mal überlegen, wie wir die Schulen sicher machen und den Kindern die nicht wieder dahin zu schicken, ohne dass irgendetwas passiert. Das ist aber witzig. Und das Zweite ist in diesem Zusammenhang, jetzt werden Sie zu Recht natürlich sagen, ja, die Bildung ist Ländersache. Ja, d'accord. Ich habe auch überhaupt nichts gegen den Föderalismus. Aber eins muss man das, und das könnte ich dann von der Bundesbildungsministerin doch mal erwarten, dass sie ihre Länderkolleginnen und Kollegen zusammentrommelt, um zu überlegen, ob das Ganze denn eigentlich wirklich so einen Sinn macht. Ich finde, wir brauchen, und das hätten Sie doch mal anschieben müssen, eine neue Föderalismuskommission im Bereich des Bildungssystems, um mit dieser elendigen Kleinstaaterei mal aufzuhören. Das hätten Sie doch mal anschieben können. Verdammt nochmal.
Herr Kollege Beiler würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Gestatten Sie es?
Welche?
Herr Kollege Beiler, CDU, CSU.
Das geht noch so gerade eben.
Ja. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Korte, dass ich die Frage stellen kann. Also ich muss schon sagen, ich bin ja auch jemand, der die Pandemie schon im Juli beenden wollte. Gebe ich zu, stehe ich auch heute dazu, will ich immer noch und ich werde auch gleich dagegen stimmen. Aber mir wird wirklich schlecht, wenn ich das höre, was Sie sagen. In Thüringen, in meinem Bundesland, da regiert ein linker Ministerpräsident. Und hier hätte man die Möglichkeit, dann auch die Masken für, gerade für Schüler, die Maskenpflicht zu beenden. Man hätte auch die Möglichkeit, Homeoffice zu beenden für Schüler, denn das belastet die Eltern sehr. Das wissen Sie, glaube ich, auch. All das wird nicht getan. Sogar die Thüringer CDU verlangt, dass man das Homeoffice beendet und dass die Schüler wieder in eine Normalsituation kommen. Aber die linke Regierung möchte das nicht. Sie lehnt es ab. Minister Holter lehnt es ab. Und Sie halten jetzt hier so eine Rede. Das ist schon mehr als merkwürdig. Dankeschön.
Gut. Genau, die Präsenzpflicht in Thüringen ist festgelegt. Das hat der Kollege Lenkert gerade richtig gesagt. Zunächst einmal möchte ich zu Thüringen etwas sagen. Also in Thüringen, als dort unser Ministerpräsident Bodo Ramelow versucht hat, das Chaos der Bundesregierung zu umgehen und das Land durch die Pandemie zu steuern, und zwar, wie ich finde, recht vernünftig. Ja, ich will das nur noch mal sagen. Da waren Sie ja eher damit beschäftigt, die Scherben einzukehren als CDU in Thüringen, weil Sie gemeinsam mit den Rechtsradikalen den Kollegen Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt haben. Das finde ich schon relativ witzig, dass Sie dann über die Schlechtigkeit, die angebliche Schlechtigkeit der Regierung in Thüringen reden. Das finde ich relativ absurd. Ich habe gerade, wenn Sie zugehört haben. Wenn Sie zugehört haben, war ich gerade exakt an dem Punkt, und deswegen ist das ja auch gut, das ein wenig jetzt ausführen zu können, als Antwort, habe ich ja gerade die Bundesbildungsministerin angesprochen und relativierend gesagt, dass wir die Bildung föderal organisiert haben. Ich habe gesagt, und darauf haben Sie ja angespielt, deswegen logischerweise ist es Ländersache. Und mein Vorschlag, wenn Sie zugehört hätten, ist ja der gewesen, dass ich also in dem Punkt relativ fair zu der Ministerin gewesen bin und gesagt habe, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Föderalismusreform zu machen, um gerade diesen Missstand in den Ländern zu beheben, weg von der Kleinstaaterei. Denn das Bildungssystem, um das in aller Klarheit zu sagen, das war auch schon vor der Pandemie unsozial und ungerecht. Deswegen, ich fasse zusammen, freue ich mich, dass offenbar die ersten Teile der CDU-CSU-Fraktion unserem Vorschlag folgen und wir einen großen Bildungsgipfel machen müssen, um das Ganze mal vernünftig auf die Höhe der Zeit in diesem Land zu bringen. Dazu lade ich Sie herzlich ein.
Meine
Herr Kollege, es haben Sie gleich noch eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion
bitte?
Provoziert.
Bitte.
Mit den Namen ist es schwierig, wenn die durch die Maske pflegt.
Das ist der Seeheimer Kreis.
Ja.
Alles gut, alles gut.
Ja, jetzt hat er sie abgelegt, das weiß ich auch. Ja.
Alles gut. Vielen Dank für die Möglichkeit, die Zwischenfrage zu stellen, weil ich bin etwas von den Ausführungen irritiert. Das gilt übrigens auch für die Kollegin der FDP, aber da Sie es noch mal wiederholt haben, möchte ich Sie gern fragen. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten einen MPK-Beschluss gemacht. Dort heißt es unter Ziffer 10, die oben genannten Maßnahmen und deren situationsgerechte Anpassung in den Herbst- und Wintermonaten setzen weiterhin eine epidemische Lage von nationaler Tragweite voraus. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Chefs der Länder teilen die Einschätzung, dass sich Deutschland insgesamt weiterhin einer pandemischen Situation befindet und dass die entsprechenden Rechtsgrundlagen für die von den jeweils zuständigen Behörden zu ergreifenden Maßnahmen weiterhin erforderlich sind, um der Situation zu begegnen. Jetzt kommt der letzte Satz. Vor diesem Hintergrund bitten Sie den Deutschen Bundestag zu erwägen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu verlängern. Und dieser Beschluss, Herr Korte, ist 16-0 ausgegangen. Und darum frage ich mich jetzt, spricht Bodo Ramelow für die Linkspartei, der die Verlängerung der epidemischen Lage heute möchte, oder sprechen Sie für die Linkspartei? Weil da ist eine kleine Differenz hier gerade. Und das gilt übrigens auch für die FDP, weil die Landesregierung haben 16-0 abgestimmt.
Ich glaube, dass Sie ein Problem haben zu unterscheiden, welche Aufgabe die Exekutive hat und welche Aufgabe ein Parlament hat. Ich glaube, das ist ein großes Problem, was Sie hier gerade aufmachen. Und wenn die Ministerpräsidenten etwas fordern vom Bundestag, dann ist das Aufgabe jedes Parlamentariers, übrigens auch von Ihnen, zu prüfen, ob man das sinnvoll findet. Und ich sage Ihnen als Abgeordneter, als Parlamentarier, das hat noch gar nichts mit Linkssein zu tun, dass ich diesem Ansinnen nicht zustimmen kann, weil ich dafür bin, dass der Bundestag über Einschränkung von Grundrechten entscheidet und sonst gar keiner. Das ist meine Position. Die teilen Sie ja offenbar überhaupt nicht. Und deswegen finde ich, war das ein relativ großer relatives Eigentor, Kollege Wiese, das Sie jetzt hier gerade gemacht haben. Denn aber das ist doch schon eine berechtigte Frage. Es gibt doch eine andere Aufgabe, die Parlamentarier haben, als beispielsweise eine Bundesregierung oder eine Landesregierung. Das ist ja irgendwie nicht so besonders schwer zu begreifen. Und dass Sie letztendlich hier irgendwie so weit runtergekommen sind, dass Sie nur noch abnicken, was von der Bundesregierung gesagt wird, das ist doch nicht die Idee des freien Mandats, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für uns gilt es.
Wenn es keine weiteren Zwischenfragen mehr gibt, dann würde ich den Kollegen Korte jetzt bitten, seine Rede fortzusetzen. Es ist klar geworden, Ihre Position, dass Sie die Bitte Ihres Ministerpräsidenten nicht erfüllen wollen.
Ja, nicht alle in Gänze, aber...
Aber die,
das ist schwierig, Herr Präsident.
Mit vielen Worten.
Aber wir Linke haben es ja heute... Insgesamt ist so leicht an diesem Tag. Aber jetzt will ich noch was Zweites sagen, was Sie in diesem Pandemiesommer verpennt haben. Ich möchte Sie fragen, haben Sie eigentlich nach diesem ganzen Desaster im Gesundheitswesen einen Plan, wie wir ein solidarisches Gesundheitssystem in der Bundesrepublik schaffen könnten? Diesen Plan haben Sie nicht. Sie machen so weiter wie vorher. Im Mai 2020 hat die Leopoldina, von der insbesondere die Bundeskanzlerin sehr viel hält, Folgendes gesagt. Ich darf zitieren. Um in der jetzigen Situation zu handeln und zukünftige Herausforderungen begegnen zu können, muss das bestehende Gesundheitssystem weiterentwickelt werden. Benötigt wird ein patientenorientiertes, qualitätsgesichertes und nicht, das entscheidend, und nicht primär gewinnorientiertes System, das alle Mitarbeitenden wertschätzt. Ende der Aussage der Leopoldina. Sie haben nicht vorgelegt, Sie machen einfach so weiter, als ob es keine Pandemie gegeben hätte. Und in Ihrer Amtszeit, im Pandemiejahr 2020, ziehen Sie sich das mal rein. Im Jahr 2020 sind in der Bundesrepublik 20 Krankenhäuser dicht gemacht worden. Das kann doch nicht vernünftig sein, diese Politik. Wo ist Ihr Plan, um dem entgegenzuwirken? Frage ich Sie, Herr Minister. Denn eins ist klar, Krankenhäuser sind einzig und allein dafür da, Menschen gesund zu machen und nicht Profit an irgendwen abzuwerfen, um das auch deutlich zu sagen. Und hier gibt es keine Strukturänderung, das kann nicht sein.
Vorletzter Punkt, den ich ansprechen möchte. Auch hier haben Sie leider vollständig versagt. Und ich glaube, es ist sogar noch schlimmer. Hier haben Sie vorsätzlich gehandelt. Der Kampf gegen die Pandemie wird nur international zu gewinnen sein. Das ist eine relative Binsenweisheit. Aber man muss es ja mal aussprechen, wie es ist. In Afrika leben 1,3 Milliarden Menschen, von denen gerade einmal laut WHO 2% geimpft worden sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Virus dort so mutieren wird, dass alle Impfstoffe, die wir haben, dagegen völlig wirkungslos ist, ganz abgesehen davon, dass es nichts mit internationaler Solidarität zu tun hat. Und ich will schon noch mal eins sagen, weil das ist hier eben, ich weiß gar nicht von wem, das ist so ein Unsinn zum Teil wird hier erzählt. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass mit Steuergeldern, das sind ja nicht Ihre Gelder, sondern mit Steuergeldern BioNTech mit 375 Millionen Euro unterstützt wurde, um erfreulicherweise diesen Impfstoff zu entwickeln. Ohne den Staat, ohne Steuergelder, wäre hier gar nichts entwickelt worden. Um das auch mal in aller Klarheit zu sagen, dass ja ein Unsinn über den Markt und so erzählt wird. Und das heißt, die haben ja, glaube ich, über 2 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Und deswegen hat die Linke ja schon im letzten Jahr die Forderung nach der Freigabe der Patente gefordert. Der hat sich der US-Präsident angeschlossen, unserer Forderung. Und an der Speerspitze der Verhinderer, da steht diese Bundesregierung. Sie sind die Marionette der Pharmalobby, um das mal hier in aller Klarheit zu sagen. Das ist die Sachlage. Sie haben keine Impfkampagne auf den Weg gebracht. Das haben Sie vollständig versemmelt. Und die soziale Dimension, warum gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen so wenig geimpft sind, das gehen Sie überhaupt nicht an. Das ist Ihnen völlig egal, diese Menschen, die an der Basis dieser Gesellschaft leben. Das kann nicht sein. Immerhin haben Sie jetzt vor 8 Tagen eins hingekriegt bei Ihrer tollen Kampagne. Das nämlich auf der Homepage der Bundesregierung. Vor 8 Tagen wurde das eingestellt, ein Hinweis auf Impfmythen zu sehen ist. Ansonsten haben Sie alles wirklich vollständig versemmelt. Und deswegen ist es ausgeschlossen, dass wir hier Ihrem Antrag zustimmen werden. Es wird wirklich höchste Eisenbahn, dass Sie abgewählt werden. Danke.
Dr. Manuela Rottmann, Bündnis 90 Die Grüne, ist die nächste Rednerin.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Koalition, Sie haben mich so weit gebracht, dass ich zum Äußersten greifen muss, nämlich mich selbst zu zitieren. Am 11. Juni habe ich hier gesagt, hier an dieser Stelle, dass Sie es auch heute nicht schaffen, auf verfassungsrechtlich sichere Füße zu stellen, was zur Gefahrenvorsorge noch notwendig ist, wirft die Frage auf, was Sie in Ihren 14 Ministerien eigentlich überhaupt auf die Reihe kriegen. Und die Frage ist bis heute nicht beantwortet. Und ich habe damals hoch darauf gewettet, dass Sie ein weiteres Mal, dass Jens Spahn ein weiteres Mal nichts anderes zustande bringen wird als eine erneute Verlängerung der epidemischen Lage. Die Wette habe ich leider wieder gewonnen. Und die SPD vom Vizekanzler Olaf Scholz über die Justizministerin, über die Fraktion macht wieder mit. Ich kann Ihnen das gerne erklären. Ministerpräsidenten brauchen eine verfassungskonforme Rechtsgrundlage für die Maßnahmen, die noch notwendig sind. Das haben wir Ihnen heute vorgeschlagen. Gucken Sie in unseren Antrag. Ministerpräsidenten sind aber nicht dafür zuständig, dass Sie hier im Bund die Verfassung einhalten, dass Sie hier im Bund weggehen von gesetzersetzenden Verordnungsermächtigungen. Das wäre Ihr Job und nicht der Ministerpräsidenten. Im Gesundheitsausschuss haben Sie nicht nur in Zweifel gezogen, ob die epidemische Lage weiter zu verlängern ist. Sie haben auch gesagt, die wichtigsten Regelungen zur Pandemiebekämpfung seien mittlerweile erfolgt. Und erstaunt der Laie und der Fachmann wundert sich, denn im Infektionsschutzgesetz hat sich seit Juni überhaupt nichts getan. Vor 2 Jahren eröffnen Sie uns dann die Erkenntnis, Herr Dobrindt, der schon weg ist, hat sie heute wiederholt. Ah, da ist er ja. Dass die Inzidenzwerte im Infektionsschutzgesetz nicht mehr aussagekräftig sind. Wir Grüne haben bereits im letzten Herbst beantragt, dass diese Werte ergänzt werden müssen durch andere Kriterien. Und Sie sind bis heute nicht in der Lage, solche Kriterien vorzulegen. Herr Spahn gibt eine Garantie ab, dass es für Geimpfte und Genesene keinen Lockdown und keine Ausgangssperren mehr geben werde. Das sei geltende Rechtslage, sagt er. Herr Spahn, Sie kommen nach mir dran. Bitte lesen Sie mir die Stelle im geltenden Infektionsschutzgesetz vor, in dem sich Ihre sogenannte Garantie findet. Sie beschließen heute nämlich ausdrücklich das Gegenteil von dem, was Sie in die Kameras sagen. Sie verlängern das Sonderrecht der epidemischen Lage, und damit können grundsätzlich alle in § 28a Infektionsschutzgesetz aufgezählten Maßnahmen weiter verhängt werden, von der Ausgangsbeschränkung bis zur Betriebsschließung. Bei Überschreitung der 50er-Inzidenz, und da sind wir heute, sind sogar umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Sie müssen ergriffen werden. Eine Unterscheidung für Genesene, Geimpfte oder Getestete steht nach der geltenden Gesetzeslage im Belieben dieser Bundesregierung. Was Sie beschließen, hat nichts mit dem zu tun, nichts mit dem zu tun, was Sie versprechen oder was Sie sonst sagen. Die epidemische Lage war ein Notbehelf. Sie wurde erstmals festgestellt, als Masken knapp waren, außer für Herrn Nüsslein, als wir keine flächendeckenden Tests und keinen Impfstoff hatten. Wir haben Verlängerungen zugestimmt, weil wir dank Ihres gesetzgeberischen Komas andernfalls ganz ohne Rechtsgrundlagen dagestanden wären. An die epidemische Lage haben Sie aber Sonderrechte für den Bundesgesundheitsminister geknüpft, die verfassungsrechtlich höchst problematisch sind. Und es hat sich gezeigt, diese Regierung ist nicht in der Lage, von diesen Sonderrechten verantwortungsvoll Gebrauch zu machen. Im Juni habe ich hier klar gesagt, wir brauchen für die Sommerzeit Einreiseregelungen. Wissen Sie, wann die in Kraft getreten sind? Am 1. August? Da waren in Berlin, in Brandenburg, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und in Hamburg die Sommerferien schon fast vorbei. Auf der einen Seite lassen Sie so eine wichtige Regelung schleifen, auf der anderen Seite hat jemand aus einem Virusvariantengebiet faktisch überhaupt keine Chance mehr, nach Deutschland einzureisen, egal ob da seine Familie lebt oder nicht und egal ob er getestet, geimpft und in Quarantäne war. Die Reisewelle lassen Sie tatenlos durchlaufen, dafür sperren Sie Einzelne ohne jedes vernünftige Maß aus. Zu spät, chaotisch, ineffizient, das durchzieht die Geschichte Ihrer Verordnungen, und damit muss heute Schluss sein. Wir lehnen daher die Verlängerung, die erneute Verlängerung der exekutiven Sonderrechte für einen unfähigen Gesundheitsminister ab. Sie haben die Gelegenheit, unserem Antrag zuzustimmen. Da steht drin als Gesetzesvorschlag, wie man es machen kann. Ich komme zum Schluss. Afghanistan, Pandemiebekämpfung, Klimaschutz. Sie reagieren immer gleich. Sie enttäuschen Vertrauen. Sie werden Ihrer Verantwortung nicht gerecht. Sie sind nicht mehr regierungsfähig.
Jetzt erteile ich das Wort dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ende Dezember letzten Jahres, in einer der schwersten Phasen dieser Pandemie mit vielen Todesopfern, die wir täglich hunderte Todesopfer zu beklagen hatten, sind wir mit der größten Impfaktion in der Geschichte Deutschlands gestartet. Dem ging voran die schnellste Impfstoffentwicklung in der Geschichte der Menschheit. Das hat es noch nie gegeben, dass die Menschheit in einer Pandemie einen Impfstoff zur Verfügung hat. Mittlerweile sind 60% unserer Gesamtbevölkerung vollständig geimpft, fast 65% mindestens einmal. Bei der über 60-jährigen Bevölkerung, den besonders Verwundbaren, liegt die Impfquote sogar bei über 85%. Das Robert-Koch-Institut hat errechnet, dass wir dank der Impfung bisher schon fast 38.000 Todesfälle in Deutschland haben verhindern können. Wie wir heute ohne Impfstoffe dastünden, mag man sich kaum ausmalen. Heute haben wir in Deutschland die Marke von 100 Millionen Impfungen in 8 Monaten erreicht. Das ist auch eine große logistische Leistung. Es ist vor allem ein großer gemeinsamer Erfolg unseres Landes, unserer Bürgerinnen und Bürger. Und dafür möchte ich einfach mal ein großes Dankeschön sagen für das, was wir in den letzten 8 Monaten zusammen erreicht haben.
Herr Minister, der Kollege Dehm würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen.
Ich habe gerade erst angefangen. Es gibt schon. Ich würde sagen, ich mache noch ein bisschen, und dann versuchen Sie es noch mal. Die Bundesregierung hat den Bürgerinnen und Bürgern versprochen, dass im Sommer jeder Impfwillige ein Impfangebot erhält. Dieses Versprechen haben wir eingehalten, früher als manch einer dachte. Die Impfkampagne ist eine Gemeinschaftsaufgabe, Und dieser Erfolg ist ebenfalls ein gemeinsamer Erfolg. Und ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die diesen Erfolg möglich gemacht haben, in den Impfzentren, in den Apotheken, in den Praxen. Danke all denjenigen, die kreative und niedrigschwellige Impfangebote machen, auf dem Arbeitsplatz, auf dem Sportplatz, auf dem Marktplatz, auf dem Kirchplatz. Das ist aufwendig. Ja, Sie mögen Witze machen. Ich bin sehr, sehr dankbar für jeden. Und wenn es mit der Bratwurst funktioniert, umso schöner. Ich bin dankbar für jeden, der sich darum bemüht, dass wir die Impfquote hochkriegen. Und wissen Sie, Sie haben gerade über Made in Germany gesprochen. Dieser Impfstoff, mRNA-Technologie, ist Made in Germany. Wie wäre es denn, wenn Sie die Energie, die Sie in Ihre blöden Sprüche ständig stecken, mal ins Werben fürs Impfen stecken würde? Das wäre mal eine kluge Alternative. Impfen für Deutschland. Wie wäre es denn mal damit? Impfen für Deutschland wäre mal eine kluge Alternative, die wir von Ihnen in dieser Pandemie bräuchten. Und ja, ob man sich impfen lässt oder nicht, das ist eine persönliche, eine freie Entscheidung. Doch, jetzt passen Sie noch mal auf, da ist nämlich noch mal ein Unterschied. Ja, es ist eine sehr persönliche, eine freie Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht. Doch wie die meisten Entscheidungen im Leben, und das fängt schon in der Familie an mit den meisten Entscheidungen, wie die meisten Entscheidungen im Leben, ist es keine Entscheidung, die nur für einen selbst was bedeutet oder einen Unterschied macht. Ja, das Impfen ist eine persönliche Entscheidung, aber die Frage, ob man diese Entscheidung trifft oder nicht, hat auch Folgen für diejenigen um einen herum, auch für andere. Und wissen Sie, da haben wir ein anderes Verständnis von Freiheit. Für Sie heißt Freiheit, jeder macht, was er will, jeder denkt nur an sich. Für uns heißt Freiheit immer auch Verantwortung für sich selbst, aber auch für andere und für die Gemeinschaft. Das ist der große Unterschied, den wir gerade auch in dieser Frage sehen. Und ja, wer sich impfen lässt, wer sich für die Impfung entscheidet, der schützt sich selbst. Aber er schützt eben auch diejenigen, die sich etwa nicht impfen lassen können, Kinder unter 12 Jahren beispielsweise. Und daher möchte ich all den Bürgerinnen und Bürgern danken, die sich für eine Impfung entschieden haben. Und alle anderen möchte ich bitten, bitte machen Sie mit, bitte lassen Sie sich impfen. Keiner impft für sich allein. Wir kommen nur gemeinsam durch diese Pandemie. Und wenn Sie noch zögern, wenn Sie noch überlegen, schauen Sie nicht auf das, was in sozialen Medien verbreitet wird, sondern suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin, informieren Sie sich und überlegen Sie sich, ob Sie sich impfen lassen müssen.
Herr Minister, darf ich Sie noch einmal fragen? Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Ja, der von wem überhaupt?
Von Herrn Dehm. Ja, bitte sehr. Von Herrn Dann Dehm, hat der Kollege schon. Dehm jetzt das Wort zu einer Zwischenfrage.
Ja, herzlichen Dank, Herr Bundesminister. Zum Thema freie Entscheidung. Wir leben in einem freien Land mit einem freien Markt und können nicht darüber entscheiden, welche Impfstoffe wir wollen. Wenn ich zum Beispiel, der mit Sputnik V in Moskau und in San Marino geimpft wurde, tausende von Kilometern gefahren bin, nach Österreich einreisen möchte, dann kann ich dort nicht einreisen. Ich habe also nicht dieselben Rechte wie ein ungarischer Bürger, der ebenfalls mit Sputnik V geimpft ist, der nach Österreich einreisen will, weil dort die EU ja beschlossen hat, wer das im eigenen Land zugelassen bekommen hat, der darf, und wer es nicht zugelassen hat, darf nicht. Nun ist die britische Presse voll davon, dass Sputnik V ein sehr wirkungsvoller Impfstoff, gerade auch gegen Mutanten ist. Nun ist bei Ihnen auch das lange vertrödelt worden. Und wir hatten Impfnotstand, wir hatten auch zu wenig Serum. Es war nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Jetzt möchte ich Sie fragen, würden Sie dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder zustimmen, als er vor 6 Wochen sagte, Sputnik V ist in Deutschland und von der EU aus ideologischen Gründen vertrödelt worden?
Da ich selbst in Gesprächen bin und war mit den russischen Kolleginnen und Kollegen und wir auf allen Ebenen in Gesprächen waren, kann ich Ihnen nur klar sagen, nein. Es hat einen ganz einfachen Grund. Europäische Zulassung erfordert. Europäische Zulassungen sind keine politische. Jetzt warten Sie doch mal eine Sekunde, Herr Dehm. Europäische Zulassungen sind anders als in Russland keine politischen Zulassungen. Bei uns wird danach entschieden, welche Studien und welche Daten eingereicht werden. Und dann, wenn die Daten eingereicht werden, wird es auch die Zulassung geben. Das Verfahren läuft ja. In dem Moment, wo die Daten da sind, wird die richtigen, die guten Daten, die Daten, die was zeigen, wird es eine Zulassung geben. Aber ich will Ihnen noch was sagen, weil Sie sagen, Sie waren in Russland, haben sich impfen lassen. Ich weiß, wer das aus Deutschland gemacht hat. Diejenigen, die Geld hatten, haben sich in Russland die Impfung gekauft. Nach der Rede von Herrn Korte, nach der Rede, die wir gerade hier von Herrn Korte gehört haben, sich hier hinzustellen als jemand, der mit viel Geld gezeigt hat, dass es
einen Unterschied macht, ob man Geld hat oder nicht, ob man früher geimpft wird. Sich rauszustehlen aus der Solidarität im Land, um mit Geld für sich einen Unterschied zu machen und dann als Linkspartei hier solche Reden zu halten, das, meine Damen und Herren, das nenne ich Doppelmoral, und zwar der feinsten Art, der allerfeinsten Art, wie es sie hier im Deutschen Bundestag nur geben kann.
Herr Kollege Spahn, Herr Minister Spahn, jetzt würde gerne noch der Kollege Siegert von der AfD eine Zwischenfrage stellen.
Eine machen wir noch.
Also noch eine Zwischenfrage des Kollegen Siegert.
Ja, vielen Dank. Sie haben gerade eben in Ihrer Rede gesagt, dass man doch auch diejenigen, die nicht geimpft werden können, besonders schützen müsste. Nun habe ich die Tage ein Gespräch mit einer Dame gehabt, die nicht geimpft werden kann und die auch keine Maske tragen darf aus medizinischen Gründen. Und diese Frau hat sich massiv darüber beschwert, zu Recht, dass sie wie ein Mensch zweiter Klasse in Deutschland inzwischen behandelt wird, als jemand, der ohne Maske aus Geschäften geworfen wird, weil sie eben keine Maske tragen darf, weil die Geschäfte teilweise ihre Atteste nicht akzeptieren, die jetzt dann auch überall immer mit Tests arbeiten muss, sich ständig testen muss, weil sie einfach keine Impfung machen kann und die sich massiv diskriminiert fühlt durch diese Politik, die sie hier betreiben. Nun wissen wir, Sie reden jetzt viel von der Impfung. Wir wissen beispielsweise aus Israel, wo auch BioNTech hauptsächlich eingesetzt wird, dass die Wirkung dort beispielsweise minimal ist. Bei den über 20-Jährigen haben sich im Juli und August über 80% derer, die sich neu infiziert haben mit Corona, waren Geimpfte, teilweise auch schon das dritte Mal Geimpfte. Wie lange soll diese epidemische Notlage jetzt noch weitergehen, wenn wir aus Ländern wie Israel und so weiter sehen, dass kein Ende abzusehen ist, auch mit einer Impfung nicht?
Also zuerst einmal ist ja zu unterscheiden von den wirklich sehr, sehr seltenen Situationen, die es geben kann. Wegen Vorerkrankungen war sehr selten. Die Ständige Impfkommission zum Beispiel in ihren Empfehlungen kann jenseits des Hinweises auf medizinische Einzelfälle keine Vorerkrankungen definieren, weil es keine gibt, keine ersichtliche aus allen Daten. Und wir haben hunderte Millionen Impfungen auf der Welt mittlerweile, dass eine bestimmte Vorerkrankung gegen eine Impfung spricht. Ständige Impfkommission. Wenn das im Einzelfall tatsächlich eine medizinische Entscheidung des Arztes ist, haben wir ja gesagt, für diejenigen, die nicht geimpft werden können, auch für die unter 12-Jährigen oder wo es noch keine Empfehlung gibt, wie bei den Schwangeren, wird auch nach dem 11. Oktober die Kosten für den Test weiter übernommen. Das lässt sich ja lösen. Das Problem ist nur, dass Sie diese sehr seltenen Einzelbeispiele, die wir ja auch adressieren wollen, denen wir helfen wollen, immer wieder nutzen, um daraus eine Verallgemeinerung zu machen in der Debatte. Und das Gleiche gilt für die Studien, die Sie gerade genannt haben. Sorry, das ist einfach Unsinn. Wir sehen jeden Tag in diesem Land, wir sehen jeden Tag auf der Welt, dass Impfungen schützen. Und ich verstehe, Sie werfen immer zwei Dinge durcheinander. Und da komme ich hatte die Tage eine Diskussion daheim im Wahlkreis, dann sagte Ihr Kandidat, Impfen nützt nichts. Also das eine ist die Frage, ob man geimpft ist oder nicht geimpft ist und wie man da miteinander umgeht. Da kann man auch mit viel Emotion drüber diskutieren. Die andere Frage ist, wie man über Impfung und seine Wirkung redet. Und wer sagt, dass eine der wirksamsten und sichersten Impfungen, auch was die Impfreaktion und Nebenwirkungen angeht, die es in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben hat, made in Germany übrigens, wer sagt, dass die nichts nützt und nicht wirkt, der führt einfach die Leute nicht nur an der Nase herum, der betreibt ein ganz gefährliches Spiel in dieser Pandemie. Das ist das Problem. Sie wollen immer Patrioten sein, aber Sie machen jeden Tag das Gegenteil, indem Sie die Leute verunsichern mit dem, was Sie hier erzählen. Und deswegen vermengen Sie auch immer legitime Themen. Denn die Frage, wie ist das Verhältnis geimpft und ungeimpft, ich finde, darüber muss man ja diskutieren. Das ist ein emotionales Thema in jeder Familie. Die Frage ist immer nur, wie? Wie? Faktenbasiert, indem man irgendwie versucht, vernünftig auf die Dinge einzugehen oder indem man am Ende jedem kleinen Ding hinterherhechelt, das man bei Social Media irgendwie posten kann. Und das ist eben der Unterschied. Wir machen es so, dass wir versuchen, das auf vernünftiger Basis zu machen. Denn unser Ziel, und da möchte ich nochmal zurückkommen, weil das ist wichtig auch für die Kolleginnen und Kollegen bei der FDP, wäre schön, wenn Herr Kubicki da wäre, nach allem, was er jeden Tag öffentlich sagt. Unser Ziel ist seit Beginn dieser Pandemie das Gleiche, eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden. Und dank der Impfung liegt die 7-Tages-Inzidenz bei der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe der über 60-Jährigen gegenwärtig bei 13, also deutlich niedriger. Und nur sehr wenige Geimpfte erkranken noch so, dass sie ins Krankenhaus müssen. Mehr als 90% der wegen Corona auf den Intensivstationen behandelten Patienten sind nicht geimpft. Die Impfung wirkt, die Impfung schützt. Allein diese Zahlen zeigen es. Damit aber auch wir sicher durch die vierte Welle kommen, brauchen wir eine Impfquote, die sicherstellt, Frau Kollegin Aschenberg-Duknus, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und wenn Sie Frau Aschenberg-Duknus fragen, wo das herkommt, schauen Sie einfach in die Modellierung des Robert-Koch-Instituts, die ja sehen können mit der Zahl der Ungeimpften und mit einer viel, viel ansteckenderen Delta-Variante, bei der ziemlich klar ist, dass jeder, der nicht geimpft ist, im Herbst und Winter ohne Schutz infiziert werden wird, wenn wir das jetzt so weiter in den Inzidenzen sich entwickeln lassen. Und wir sehen, das ist nicht nur irgendeine theoretische Annahme. Wenn wir die Impfquote nicht weiter erhöhen, wenn wir nicht mit 3G- und H-Regeln in Herbst und Winter hineingehen, dann droht ganz konkret eine Überlastung des Gesundheitswesens. Und das ist der Grund, warum wir eben diese Vorsichtsmaßnahmen weiterhin ergreifen. Wir erleben im Moment eine Pandemie der Ungeimpften. Wir erleben, ja, da komme ich zu, das hat einer mit dem anderen zu tun. Wir erleben gerade, machen Sie sich keine Sorgen, wir erleben gerade eine Pandemie der Ungeimpften. Und das ist das Thema gerade auch, warum wir eine Verlängerung der epidemischen Lage, die Länder darum bitten, Frau Rottmann. Der Bund hat so gut wie, also alles, was Sie immer anfühlen, einreisen, impfen, testen, hat der Deutsche Bundestag schon längst gelöst von der epidemischen Lage. Das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Sondern es geht darum, dass die Länder und die Behörden vor Ort, und das fängt bei 3G an und Maskentragen in Bus und Bahn, eine Rechtsgrundlage brauchen über den 28a, um handeln zu können, um eine Überforderung des Gesundheitswesens zu vermeiden, solange wir noch eine so hohe Zahl an Ungeimpften haben. Darum geht's. Darum geht's. Und wenn Sie dann sagen, wo ist die Rechtsgrundlage bei den Geimpften und Genesenen, kann ich Ihnen sagen, 28c. Eine Verordnung der Bundesregierung, der Bundestag und Bundesrat zugestimmt haben. Und da steht klipp und klar, Impfen macht einen Unterschied, man schützt sich und andere. Wer geimpft ist oder genesen, wird keine Kontaktbeschränkungen und keine Ausgangssperren mehr erleben. Wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit, und das sieht man genau an dieser konkreten Regelung. Das ist genau die konkrete Regelung, die es möglich macht. Und ja, die Lage hat sich verändert. Die 50er-Inzidenz galt als Maßstab, als Schwellenwert für eine ungeimpfte Bevölkerung. Und deswegen ist es richtig, und das können wir jetzt tun mit einer ersten und zweiten, dritten Lesung in der Gesetzgebung, ist es richtig, das anzupassen im Infektionsschutzgesetz. Das heißt übrigens nicht, dass die Inzidenz, die Infektionszahlen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Weil natürlich auch die Krankenhausaufnahmen immer auch korrelieren mit den Infektionszahlen. Aber es hat sich eben relativiert stärker dadurch, dass die Impfquote so hoch ist und viele geschützt sind. Und deswegen werden wir neu aufnehmen, so ist es vereinbart, die Hospitalisierungsinzidenz. Also wir schauen darauf, wie stark ist vor allem auch regional das Gesundheitswesen belastet durch Covid-19-Patienten. Und all das zeigt uns eben, und da sind wir bei dem Antrag, die Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Sie ist noch nicht überstanden, so sehr wir uns alle das wünschen mögen. Das wurde im Übrigen sehr transparent auf unserer Homepage nachvollziehbar in vielen auch interdisziplinären Fachgesprächen mit Expertinnen und Experten über den Sommer sehr, sehr deutlich. Und Delta hoch ansteckend hat es noch einmal erschwert. Und wir haben gesagt, mit Bund und Ländern, wir haben eine gute Chance, ohne weitere Beschränkungen durch Herbst und Winter zu kommen, mit 3G, geimpft, genesen, getestet im Innenraum, AHA-Regeln, vor allem auch Maske, Bus und Bahn, Einzelhandel, wo man den Corona-Status des anderen nicht kennen kann, und impfen, impfen, impfen. Das ist das Ziel. Und wir alle haben es jetzt selbst in der Hand, vor allem auch in der Frage, wie es im September gelingt, die Dinge beim Impfen zu verbessern und in den anderen Fragen im Griff zu behalten, wie wir durch Herbst und Winter kommen. Und das, finde ich, ist jetzt die entscheidende Botschaft. Ja, die epidemische Lage besteht noch, auch in Deutschland. Da gibt es nichts zu verharmlosen, da gibt es auch keinen Alarmismus, sondern das ist eine Frage einfach der Sachlage. Und da gehen wir mit oben, mit Maß und Mitte. Also es ist ja bemerkenswert, dass von links und rechts geschrien wird und die Mitte sagt, wir wollen das mit Maß und Mitte, indem wir abwägen zwischen individueller Freiheit und Schutz des anderen auflösen. Das ist unsere Politik seit 18 Monaten. Und mit dieser Politik haben wir Deutschland bis hierhin ziemlich gut und ziemlich erfolgreich durch diese schwerste Krise der Bundesrepublik Deutschland geführt. Meine Damen und Herren, das waren 18 harte, das waren 18 schwere Monate für die Bundesrepublik und für die Bürgerinnen und Bürger. Aber wenn wir schauen, auch im Vergleich mit anderen Ländern in Europa, was die Todeszahlen angeht,
was die Frage angeht, dass unser Gesundheitssystem immer auch alle Patienten versorgen konnte. Übrigens auch, wenn wir auf die wirtschaftliche Lage schauen, solche finanziellen Hilfen wie in Deutschland waren in kaum einem anderen Land möglich. Dann ja, gibt es immer Dinge, die man besser machen kann. Aber alles in allem ist dieses Land gemeinsam gut durch diese Pandemie bis hierhin gekommen. Und jetzt werden wir es durchs Impfen rausführen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Detlef Spangenberg, AfD, ist der nächste Redner.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Koalition beantragt die erneute Feststellung der epidemischen Lage. Die AfD-Fraktion beantragt dagegen hiermit das sofortige Ende dieser epidemische Lage und keine Fortsetzung. Ich will noch mal kurz auf Ihre Begründung eingehen, warum Sie das machen wollen. Laut Infektionsschutzgesetz liegt eine epidemische Lage von nationaler Tragweite vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik besteht, weil die WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit in Deutschland droht oder eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit droht oder stattfindet. Meine Damen und Herren, für das Gesundheitswesen und den öffentlichen Gesundheitsdienst besteht keine Gefahr der Überlastung. Insofern ist ein Argument schon einmal weg, meine Damen und Herren. Es droht auch nicht die Einschleppung einer neuen, bedrohlichen, übertragbaren Krankheit. Dieser Virus ist seit 2020 in Deutschland präsent. Hier droht keine Einschleppung. Die ist ja schon da. Herr Dobrindt, Sie haben keine Ahnung davon. Wir haben nie bestritten, dass es ein Virus hier gibt. Ich weiß nicht, was Sie für dummes Zeug hier erzählen. Also, er ist bereits da. Es findet somit auch keine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder statt, so wie es im Infektionsschutzgesetz als Voraussetzung steht. Wir leben mit Viren. Das wird auch künftig so bleiben. So vorgestern noch mal Frau Professor Protzer, FU Berlin im Deutschlandfunk. Meine Damen und Herren, das scheint einige noch gar nicht begriffen zu haben. Sie reden, meine Damen und Herren, von der Koalition von einer vierten Welle. Es handelt sich somit um ein Auf und Ab vorhandener Infektionskrankheiten. Das wird sich auch nicht ändern. Bei der weltweiten Entstehung und Ausbreitung von Mutationen bzw. Varianten des Virus handelt es sich auch nicht um eine neue Krankheit. Das sind Mutationen, das sind keine neuen Krankheiten. Und die Tatsache allein, dass die WHO die Ausrufung einer gesundheitlichen Notlage von nationaler Tragweite aufrechthält, ist für den Bundestag laut Infektionsschutzgesetz nicht maßgeblich. Das stellt man auch fest, wenn man den Gesetzestext genau liest. Es ist nämlich eine Und-Regelung. Die Feststellung der WHO und die drohende Einschleppung in die Bundesrepublik, beides muss erfüllt sein. Wir haben aber keine drohende Einschleppung, habe ich eben ausgeführt. Das heißt, meine Damen und Herren, es ist nicht akzeptabel und auch nicht vertretbar, eine Volkswirtschaft, das gesamte öffentliche Leben, die persönlichen Freiheiten auf einer dramatischen Fehleinschätzung basierend zu ruinieren. Das ist nicht vertretbar, meine Damen und Herren. Sie behaupten, eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems sei weiterhin nicht ausgeschlossen. Ich muss sagen, bei ca. 4% Corona-Patienten belegten Intensivbetten kann von einer Überlastung doch keine Rede sein. Das ist aus unserer Sicht unverantwortliche Panikmache. Laut Medienberichten haben in diesem Monat, das wurde schon gesagt, sowohl Minister Spahn wie auch der Ausschussvorsitzende Erwin Rüttel sich für ein Auslaufen der epidemischen Lage ausgesprochen. Also offenbar sind beide nicht von den fortbestehenden Bedingungen überzeugt. Der Ausschussvorsitzende Rüttel in der Presse, die epidemische Lage von nationaler Tragweite sei an eine mögliche Überlastung der Krankenhäuser gebunden. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass sich die Lage noch einmal so dramatisch verändere, dass die Überlastung des Gesundheitswesens drohe. Damit entfalle die Begründung für eine Verlängerung. Sehr geehrter Herr Rüttel, ich danke Ihnen für diese klare Aussage. Lassen Sie mich zum Schluss noch ganz kurz sagen, ich möchte mich noch einmal im Namen meiner Kollegen im Gesundheitsausschuss bei Ihnen bedanken für Ihre objektive und wirklich für die benannte Führung des Ausschusses. Sie haben die Angriffe einiger Kollegen dort im Ausschuss auf die AfD souverän und sehr neutral und objektiv zurückgewiesen. Dafür danke ich Ihnen nochmal. Recht herzlichen Dank für diese Arbeit.
Nächster Redner ist der Kollege Dirk Wiese, SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist sicherlich so, dass die aktuelle Situation im August 2021 nicht vergleichbar ist mit der Situation 2020. Es ist aber nach wie vor richtig, trotz des wirklich positiven Impffortschritts, und man muss sich das noch mal vor Augen führen, was in den letzten Monaten erreicht worden ist, es ist trotzdem richtig, nach wie vor sehr verantwortungsvoll mit der aktuellen Situation rumzugehen. Und wir sollten uns nicht zurücklehnen und sagen, wie wir es hier heute in einigen Reden gehört haben, jetzt wird alles gut, jetzt ist alles überwunden, jetzt können wir machen, was wir wollen. Nein, ich glaube, es ist wichtig, nach wie vor einen Fokus auf die Prävention und den Schutz vulnerabler Personen auch zu richten. Es ist wichtig, immer noch zu schauen, wie sich Infektionszahlen nach wie vor entwickeln, weil ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger auch noch nicht sich entschieden hat, sich zu impfen. Hier ist es richtig, dass wir weiter dafür werben, in vielen Kampagnen vor Ort. Ich bin dankbar all denjenigen, die sich daran beteiligen. Und es ist richtig, darauf auch zu schauen, was ist letztendlich an den Schulen. Weil wenn ich mir das Infektionsgeschehen auch bei mir vor Ort zu Hause anschaue, das auch wieder leider angestiegen ist, dann ist es momentan so, dass fast 90% der Neuinfektionen auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind, die nicht geimpft sind. Und von daher müssen wir hier schauen, dass wir hier weiter dafür werben und nach wie vor eine Situation haben, in der es vertretbar ist und richtig ist, auch die epidemische Lage aufrechtzuerhalten. Denn wenn wir die epidemische Lage nicht aufrechterhalten würden und sie nicht verlängern würden, dann könnten zum Beispiel einfache Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr oder letztendlich auch die Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten, gerade auch in Betrieben, nicht mehr auch angewandt werden. Und das ist etwas, glaube ich, das sind Maßnahmen, die helfen. Und darum ist es auch richtig und vertretbar, diese epidemische Lage heute auch noch mal zu verlängern. Und ich bin ein bisschen, und ich sage das auch noch mal, ich habe es zwar dem Kollegen Korte schon gesagt, aber ich bin ein bisschen irritiert. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat 16-0 entschieden. Und wir nicken nicht hier etwas ab. Nein, wir halten es für vertretbar, wir halten es für richtig und wir halten es verantwortungsvoll, an dieser epidemischen Lage auch festzuhalten. Und ich muss schon sagen, heute Morgen habe ich meinen Respekt gehabt für den Kollegen Matthias Höhn bei der ersten Entscheidung. Jetzt zoll ich meinen Respekt und nehme Bodo Ramelow vor Ihrer Fraktion in Schutz, denn der hat nämlich recht gehabt bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Und übrigens auch recht gehabt hat der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und natürlich auch die Regierungsbeteiligungen der FDP, die nicht widersprochen haben. Denn schauen wir mal in die Ministerpräsidentenerklärung rein. Darunter kann man eine Protokollerklärung abgeben, wenn man anderer Auffassung ist. Da steht nichts drin, was die FDP kritisiert hat. Da steht nichts von den rechtlichen Bedenken, die Frau Rottmann vorgebracht hat. Da steht nichts von dem, was Sie gebracht haben. Da steht eine Protokollerklärung drin von Niedersachsen, eine richtige von Thüringen zur Bildungspolitik. Aber da steht nichts von den Bedenken, die Sie hier alle vorgebracht haben. Ihre Parteikollegen haben zugestimmt. Das gehört zur Ehrlichkeit heute hier in der Debatte mit dazu. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es richtig, und ich begrüße das ausdrücklich, dass der Bundesgesundheitsminister eine Frist bekommt und bis zum 30. August vorlegen muss, dass nicht mehr nur alleine der Inzidenzwert zukünftig der Maßstab ist. Wir haben das als SPD lange gefordert. Ich halte das auch für richtig. Wir hatten einige Erklärungen im 28a Absatz 3 schon drin, aber es hat den Widerspruch oder gibt den Widerspruch zu der klaren Formulierung im Hinblick auf die Inzidenz 50. Und darum ist es richtig, hier sich auf den Weg zu machen, andere Kriterien heranzuziehen. Ich muss allerdings sagen, und da schließe ich mich an meiner Kollegin Bärbel Baas an, wir hätten das schon haben können. Bis letzte Woche Freitag wollte das Gesundheitsministerium keine Änderung, das Kanzleramt wollte keine Änderung, die Unionsfraktion wollte keine Änderung. Und irgendwas ist übers Wochenende passiert, was gut gewesen sein muss. Und darum bringen wir das jetzt, Herr Minister, gemeinsam auf den Weg. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Stefan Thomé für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Gewiss, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Eine Welt ohne Virus werden wir lange nicht haben. Corona bleibt noch für lange Zeit ein Teil unserer Wirklichkeit. Aber gerade weil das so ist, können wir doch nicht warten, bis Corona von dem Planeten weg ist. Wir müssen auch gleichwohl zurückkehren zu einem Stück Normalität, zu einem einigermaßen normalen Leben, meine Damen und Herren. Und wenn nun die Regierung heute die Verlängerung der Feststellung der epidemischen Lage von seiner Tragweite beantragt, dann heißt das, dass die Ermächtigung an die Bundesregierung und an die Landesregierung fortgesetzt werden soll, robuste, massive Grundrechtseingriffe im Verordnungsweg, also am Bundestag und den Landtagen vorbei zu erlassen. Eingriffe in Berufsfreiheit, das Recht auf Bildung, in Gewerbefreiheit, in die Reisefreiheit, die allgemeine Handlungsfreiheit. Und das, meine Damen und Herren, das wollen wir, wenn diese Verordnungsermächtigung, die muss jetzt einmal enden. Wir wollen den gesetzgeberischen Normalzustand wiederherstellen. Darum geht es uns, meine Damen und Herren. Denn wenn wesentliche Rechte der Menschen betroffen sind, dann ist das der Ort, an dem ein Parlamentsgesetz über diese Einschränkungen und Eingriffe befinden muss. Denn hier in diesem Bundestag findet die öffentliche Debatte statt. Hier wird das Für und Wider öffentlich im vollen Scheinwerferlicht abgewogen, kreuzen sich Koalition und Opposition die Klingen, werden Ausschussberatungen durchgeführt und Sachverständige angehört. Das ist doch der Wesenskern parlamentarischer Demokratie. Wir sind der Spiegel der Gesellschaft, wo alle Alters- und Berufsgruppen sich wiederfinden im Deutschen Bundestag, wo Stadt und Land, wo alle Himmelsrichtungen des Landes zusammenkommen. Und deswegen, meine Damen und Herren, geht es bei der Beendigung der Feststellung der epidemischen Lage nicht darum, das Ende der Pandemie zu verkünden, das können wir ja gar nicht. Es geht nur darum, klarzumachen, dass das Parlament wieder darüber zu befinden hat und nicht allein die Regierungen, welche Voraussetzungen für die Verhängung bestimmter Maßnahmen gelten sollen, Erkrankungen, die Art der Hospitalisierung, Intensivbehandlung, der Impffortschritt, die Altersgruppen, die erkranken und welche Rechtsfolgen daran geknüpft werden, also ob Schulen geschlossen werden sollen, Betriebe, der Einzelhandel. Darum geht es. Das Parlament soll wieder Herr des Verfahrens werden. Es soll ein Ende haben, dass der Bundesminister Spahn der Herr der Inzidenzen ist, meine Damen und Herren. Und darum geht es uns. Das Parlament hat sich schon mit wesentlich kleinteiligeren Fragen beschäftigt. Aber wenn es um Grundrechtseingriffe geht, um das Wesentlichste, worum es eigentlich gehen kann, dann gehört das doch ins Parlament hinein. Hierum geht es, um den Schutz der Grundrechte. Und dafür muss das Parlament zuständig sein und wieder werden. Und deswegen sind wir gegen eine Fortsetzung der Feststellung der epidemischen Lage von so einer Tragweite. Ich danke Ihnen.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Dr. Janusz Dahmen das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich höre aus den Fraktionen der Regierungsparteien viele mahnende Worte, die uns sagen wollen, dass die Gefahr durch das Virus noch nicht gebannt ist. Dem kann ich mich zwar ausdrücklich anschließen, aber was mich doch stark irritiert, ist die enorme Lücke zwischen dieser Analyse einerseits und den praktischen Maßnahmen, die die Bundesregierung daraus ableitet, andererseits. Auf der einen Seite schätzen Sie die Lage so bedrohlich ein, dass Sie eine Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite heute hier und unbedingt für notwendig halten. Und meine Kollegin Manuela Rottmann hat unsere verfassungsrechtlichen Bedenken ja noch mal aus den letzten anderthalb Jahren gerade eben vorgetragen. Und auf der anderen Seite werden die Maßnahmen der Bundesregierung zur Pandemiebekämpfung der gebotenen Vorsicht und anhaltenden Bedrohungslage in keinster Weise gerecht. Anders gesagt, die Bundesregierung will zwar weiterhin weitreichende Durchgriffsrechte, die durch die Verlängerung der epidemischen Lage bestehen bleiben, traut sich aber aus Angst vor Wählerstimmen offenbar nicht, die notwendigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Lassen Sie es mich ganz deutlich sagen, beim Infektionsschutz geht es nicht um Wählerstimmen, sondern um Menschenleben. Und deshalb hat die Bevölkerung auch vier Wochen vor einer wichtigen Wahl das Recht auf funktionierendes Krisenmanagement, das verantwortlich handelt und die Gesundheit der Menschen schützt. Und nun zu den Kollegen der FDP. Sie müssen sich nach anderthalb Jahren Pandemie endlich einmal zwischen Verantwortung und Populismus entscheiden. Auf der einen Seite tragen Sie verfassungsrechtliche Bedenken, die wir teilen und die wir eben noch mal vorgetragen haben, vor. Und auf der anderen Seite trauen Sie sich noch nicht mal so basale Dinge wie AHA oder Maske tragen in Ihren Antrag zu stellen. Selbst heute im Parlament sind Masken nicht mehr erforderlich. Das scheint alles also vorbei zu sein. Man fragt, ob Sie sich der Gefahr ganz links von Ihnen eigentlich noch bewusst sind. Es reicht nicht zu sagen, was nicht geht. Verantwortung für dieses Land bedeutet auch zu sagen, was jetzt erforderlich ist. Und deshalb sage ich in Richtung Bundesregierung, was wir jetzt brauchen, sind Maßnahmen, die einerseits wirksam und zielgerichtet sind, um die vierte Welle einzudämmen und andererseits endlich nach anderthalb Jahren auch rechtssicher sind. Und ich sage Ihnen gerne auch, an welchen Stellen des Krisenmanagements diese Anforderungen nicht gerecht werden. Erstens haben sich die Grenzwerte der Inzidenz zwar als Indikator verändert, aber die Inzidenz deshalb ganz einfach aus dem Gesetz zu streichen, das ist einfach schlichtweg fahrlässig. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter ein wichtiger Indikator zur Einschätzung der Infektionsdynamik. Außerdem, das hat der Minister ja eben selbst noch mal vorgetragen, besteht eine enge Korrelation zwischen Inzidenz und der Krankenhausbelegung. Und es ist schlichtweg falsch, hier einfach zu sagen, dass man den Fehler, den wir seit anderthalb Jahren erleben, dass man immer nur eine Strategie, einen Indikator hat, wiederholt, anstelle hier mal die Faktoren zusammenzutragen und zu einer wirklich realistischen Lageeinschätzung und zielgerichtetem Handeln zu kommen. Die Bürgerinnen und Bürger haben nach anderthalb Jahren Pandemie einen Anspruch auf nachvollziehbare Regelungen, auf Schutz, auf Planbarkeit, und den liefern Sie zum wiederholten Mal hier in diesem Parlament nicht ab. Zweitens, es ist richtig, überall als Grundregel 3G einzuführen. Aber wir brauchen für den Fall einer Zuspitzung der Lage auch Grenzwerte, bei denen bei Überschreitung aus 3G dann automatisch 2G wird. Ich schaue diese Tage mit Sorge nach Nordrhein-Westfalen, wo die Lage mancherorts völlig außer Kontrolle gerät. Aber statt gegenzusteuern, werden im Laschet-Land jetzt Kontaktnachverfolgung aufgelöst. Sie weichen die Quarantäneregeln auf. Man kann doch diese Warnzeichen nicht ignorieren, den Kopf in den Sand stecken und einfach Tür und Tor der vierten Welle hier öffnen. Verantwortungsvolles Krisenmanagement geht anders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Machen Sie in der Bundesregierung Ihre Hausaufgaben. Legen Sie diesem Parlament am 7. September, wenn wir wieder zusammenkommen, endlich eine rechtssichere und wirksame Gesetzesgrundlage vor, damit dieses Land besser geschützt ist. Und zum Abschluss noch ein letzter Hinweis. Die Menschen in diesem Land merken, wenn sich die Politik vor einer Wahl vor unpopulären Entscheidungen drückt. Und ich sage Ihnen, wer Verantwortung übernehmen will, der sollte die Wahrheit aussprechen, zielgerichtet handeln. Ansonsten, wer sich wegduckt, wird abgewählt. Und meine Damen und Herren, handeln Sie verantwortungsvoll und nicht in Wahlkampf, der die Menschen und Menschenleben gefährdet. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Rudolf Henke für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Und mit allem Verlauf, Herr Kollege Dahmen, aber es ist ja das Land Baden-Württemberg, das heute durch seinen Gesundheitsminister angekündigt hat, dass mit der Kontaktnachverfolgung Schluss ist. Also insofern, ich verstehe das immer nicht. Wir können hier Debatten führen, wie wir wollen. Je näher Wahltermine rücken, desto mehr hat man das Gefühl, dass sie in erster Linie parteipolitisch motiviert sind und dass es immer nur in die Richtung argumentiert wird, die einem gerade in den Kram passt oder nicht in den Kram passt. Ich finde, diese Diskussionsform passt nicht zu dem Thema. Und wenn wir jetzt mal die Frage beantworten, ja, am Anfang war die Feststellung dieser pandemischen Lage eine Notlösung. Ich kann mich an eine Debatte erinnern, wo Herr Thome, glaube ich, aus der FDP kritisiert hat, warum ist die denn nicht definiert? Und dann haben wir ein paar Definitionen gebracht. Aber das ist ja nicht mehr die Lage heute. Heute ist nach § 5 Absatz 1 Satz
6 Infektionsschutzgesetz die epidemische Lage von nationaler Tragweite definiert, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil erstens die Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland droht, oder zweitens eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet. Und diese Voraussetzungen sind weiter gegeben. Wir haben in Deutschland einen Anstieg der Zahl der Covid-19-Fälle in allen Bundesländern jetzt wieder. Der Anstieg umfasst dabei alle Indikatoren. Und ich bin bei Ihnen, Herr Dahmen, bei allen anderen, bin auch bei Jens Spahn, wenn er sagt, natürlich bleibt das Thema Inzidenz ein Thema. Die Neuinfektionen, der R-Wert, die Quote der positiven PCR-Tests bezogen auf alle PCR-Tests, die 7-Tage-Inzidenz, die Hospitalisierungen, die notwendigen Behandlungen auf den Intensivstationen. Von den Patienten auf den Intensivstationen werden heute 47% beatmet. Und ja, in die Bewertung gehört auch rein, welche weiteren Effekte Maßnahmen im Schulbereich, im Kulturbereich, im Bereich des Handels und des Gewerbes, im Bereich des Verkehrs und im Bereich der Gastronomie haben. Und deswegen, glaube ich, ist ja der Schlüssel dazu, dass man die epidemische Lage aufrechterhalten muss, mit dem geklärt, was ich gerade angedeutet habe. Aber gleichzeitig sind die Konsequenzen, was im Mittelpunkt des Bewertungsmaßstabs stehen muss, doch auch aus Ihrem grünen Antrag zu entnehmen. Denn da legen Sie dar, dass die Hospitalisierung durch die steigende Impfquote bedingt, besonders bei den vulnerablen Menschen aktuell nicht mehr in dem Ausmaß zunimmt, wie dies noch in den Infektionswellen 1 bis 3 zu beobachten war. Mit anderen Worten, die Mechanik zwischen den Inzidenzzahlen und der Hospitalisierungsquote hat sich geändert. Und sie hat sich mit der Veränderung des Verhältnisses von Geimpften und Ungeimpften in der Bevölkerung verändert. Und deswegen ist der Schritt hin zu der Hospitalisierung als Maßstab auch richtig. Ja, das ist notwendig, weiter die Inzidenz im Auge zu haben, weil ja daraus, aber mit einer anderen Dynamik als bisher, Hospitalisierung folgt. Und der Vorschlag, das an die Intensivstationsbelegung alleine zu koppeln, der wäre mir jetzt zu spät, weil diese Intensivstationsbelegung ja die letzte Eskalationsstufe ist, die dort kommt. Und deswegen, ich glaube, man kann sich jetzt darüber streiten, ob es auch ein Weg gewesen wäre, den Ministerpräsidenten zu widersprechen und zu sagen, eure Probleme gehen uns doch nichts an. Also wir könnten natürlich sagen, als Deutscher Bundestag, testen, impfen, Einreiseregelungen, alle diese Hausaufgaben können wir machen ohne epidemische Lage. Wir können auch die wirtschaftlichen Hilfen machen ohne epidemische Lage. Wir können auch Ausfallbelegungen übernehmen bei Krankenhäusern, in der Pflege, in der Rehabilitation. Dafür brauchen wir die epidemische Lage nicht. Aber die Ministerpräsidenten haben uns deswegen darum gebeten, weil sie genau wissen, dass sie weiter Maßnahmen der Gefahrenabwehr, des Gesundheitsschutzes und der Begleitung durch die Gesundheitsämter brauchen und dass sie diese Maßnahmen, wenn sie sie nicht aus dem Infektionsschutzgesetz des Bundes schöpfen können, dass sie sie dann notwendigerweise erstmal durch alle 16 Länderparlamente im Einzelnen durchbringen müssten, in dieser Zeit der sitzungsfreien Perioden auch in den Länderparlamenten. Und deswegen finde ich, gehört es schon ein Stück dazu, auch zur Kollegialität gegenüber den Ministerpräsidenten dann zu sagen, also wenn das deren einstimmiger Wunsch ist, wenn keine Partei sich vernehmen lässt, die dagegen votiert,
Kollege Henke,
dann machen... Ja, ich muss
Sie
zum
können
Schluss
weitersprechen, aber auf Kosten Ihrer Kollegen tun
ja,
Sie das.
Ja, das will ich natürlich gar nicht riskieren, das vermeide ich. Also, Schluss mit der Bemerkung, dass wir vor diesem Hintergrund, glaube ich, gut daran tun, dann beide Schritte zu gehen, die Konkretisierung der Kriterien, an denen wir es messen, und gleichzeitig die Fortgeltung der epidemischen Lage. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
So, ich hoffe, derjenige, der sich den Wecker gestellt hat, oder diejenige, findet jetzt auch den Knopf zum Ausstellen. Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Brandner für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dritter Tagesordnungspunkt heute, drittes Mal Staatsversagen. Nach dem Afghanistan-Desaster und der Hochwasserkatastrophe nun das Staatsversagen, das die Corona-Krise betrifft. Und auch hier lässt sich die Politik der verbrauchten Parteien, also der Einheitsfront aus CDU, CSU, SPD, Linke, Grüne und FDP, mit folgenden 8 Worten beschreiben. Pleiten, Pech, Pannen, Tricksen, Tarnen, Täuschen, Lügen und Betrügen. Das umfasst Sie alle von den Altfraktionen, auch wenn Sie gelegentlich mal und heute so ein bisschen Opposition spielen, denn vollständig und kritiklos haben Sie alles umgesetzt, was das Merkel'sche Bundesseuchenkabinett verkündet und von Ihnen verlangt hat. Und weil Sie alle irgendwo im Land, in irgendwelchen Ländern an die Regierung beteiligt sind, hängen Sie da alle mit drin. Das hat sich ja vorhin, als Herr Korte, wo es überhaupt ausgeführt hat, und Frau Rottmann und der Herr Wiese gar nicht mehr wussten, wo die Zuständigkeiten sind. Und auch die FDP ist natürlich ganz vorne dabei, an 3 Landesregierungen beteiligt, trotzdem vor Merkel und Co. immer gekuscht. Immer die Ja-Sager auf der anderen Seite. Ganz anders wir als AfD. Seit Beginn der im Übrigen auch in ihren Ausmaßen von Ihnen allen verschuldeten Corona-Krise, die eigentlich mehr eine Lockdown- und Grundrechtskrise geworden ist. Von Anfang an haben wir gesagt, Freiheit, Demokratie, Grundrechte sind nicht disponibel. Das Grundgesetz ist sakrosankt, vor allem in Krisenzeiten. Pauschale und umfassende Einschränkungen, ja teils sogar das komplette Abschaffen von Grundrechten, darf und wird es mit uns von der AfD nicht geben. Sie aber vergreifen sich seit etwa 1,5 Jahren an nahezu allen Grundrechten. Künftig planen Sie sogar, die Gewährung von Grundrechten davon abhängig zu machen, ob man sich impfen lässt oder die finanziellen Mittel für einen Test aufbringen kann. Sie spalten unsere Gesellschaft. Tino Chrupalla hatte vorhin schon darauf hingewiesen. Sie lassen essentielle Prinzipien unseres Grundgesetzes erodieren und vertreten offenbar nun die Ansicht, Grundrechte müsse man sich verdienen, erimpfen, erkaufen. Grundrechte stehen aber jedem zu. Und hat nicht sogar Herr Spahn, ist er noch da? Ja, da ist er. Und der Herr Kretschmer aus dem sächsischen Lande einmal gesagt, Impfpflicht würde es nicht geben, Herr Spahn. Ihr Wort haben Sie gegeben von hier vorne. Aber trotzdem halten wir es für notwendig, einen Antrag einzubringen, den ich jetzt noch kurz vorstelle. Denn wie nennen Sie es, wenn Sie Ungeimpfte nicht in Restaurants, nicht in Hotels, nicht in Läden und in Theater lassen und die Ungeimpften womöglich demnächst nicht mal mehr ihren Beruf ausüben können? Hoffentlich dürfen Ungeimpfte noch wählen gehen am 26.09. Und wie nennen Sie es, wenn ein grüner Minister in der Konsequenz formulierte, in letzter Konsequenz müsste man als Ungeimpfter halt zu Hause bleiben? Oder wie nennt man es, wenn Herr Spahn sagt, wir impfen uns in Deutschland zur Freiheit zurück? Wir nennen das Impfpflicht. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats wahrscheinlich auch. Und das geht nicht, denn jeder ist frei darin, sich impfen zu lassen, wogegen, wann und wie oft er möchte, aber einen Zwang lehnen wir ab. Es geht nämlich nicht, Menschen, die berechtigte Sorgen über Langzeitfolgen haben, vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Das ist Deutschland nicht würdig, das ist einer Demokratie nicht würdig, das ist eine Virokratur, die Sie da aufbauen. Und nun wollen Sie sich, nachdem Sie die STIKO auch auf Kurs gebracht haben, auch noch an den Kindern vergehen. Nach dem Bratwurstimpfen, ich habe es vorhin schon erwähnt, gibt es wahrscheinlich demnächst Impfungen an Schulen, Impfungen im Freibad, im Zoo oder im Hüpfburgenpark. So will man Kinder zu einer Impfung locken, deren langfristige Folgen nicht absehbar und auch nicht erfolgt sind. Wie weit ist dann noch der Weg zur Impfpflicht? Wir sagen, der Weg ist sehr kurz, deshalb unser zweiter Antrag. Eine Impfpflicht, ich habe es gerade schon erwähnt, für Erwachsene lehnen wir ab und für Kinder schon mal ganz klar. Meine Damen und Herren, Sie haben aus, und damit komme ich jetzt zum Ende, um Ermahnungen vorzugreifen, Sie haben aus einem Volk der Dichter und Denker ein Volk der Kuscher und Pfuscher gemacht. Unser Grundgesetz haben Sie zu einer leeren Hülle verkommen lassen. Wir von der AfD stehen aber auch dafür das klare Gegenteil von Ihnen. Wir stehen für Freiheit, für Demokratie, für Grundrechte. Wir labern nicht über das Grundgesetz. Wir leben das Grundgesetz überall, jeden Tag. Und das macht uns von der AfD so unverzichtbar. Vielen Dank. Das ist die Realität.
Kann ich Ihnen helfen? Aber ich versuche es trotzdem gern.
Das Wort hat die Kollegin Sabine Dittmar für die SPD-Fraktion.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns mitten in der vierten Welle mit einem äußerst dynamischen, exponentiellen Infektionsgeschehen. Aber diese Welle verläuft anders. Es sind vorwiegend junge Menschen betroffen. Mehr als die Hälfte der über 50.000 Neuinfizierten der letzten 7 Tage betraf Menschen unter 30. Die Krankheitsverläufe sind in vielen Fällen weniger schwer. Das schlägt sich in der Hospitalisierungsrate nieder, also in der Anzahl der Menschen, die wegen ihrer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssen, von denen im Übrigen 94% keinen Impfstatus haben. Und von den derzeit 1.200 stationär behandelten Patienten werden 800 intensivmedizinisch betreut. Und das ist deutlich weniger als im Oktober 2020 bei vergleichbaren Inzidenzen. Und deshalb ist es nur folgerichtig, die Infektionsschutzmaßnahmen eben nicht mehr maßgeblich an der 7-Tage-Inzidenz festzumachen. Ich sage aber auch, die Inzidenz ist unbestritten ein sehr wichtiger Frühindikator, um die Infektionsdynamik vor allem in den verschiedenen Altersgruppen abzubilden. Aber die Inzidenz verliert mit zunehmender Impfquote an Aussagekraft, was die Belastung des Krankenhaussektors angeht. Und deshalb ist es richtig, jetzt die Hospitalisierungsrate stärker mit in den Fokus zu nehmen. Und Glückwunsch, Herr Minister, dass Sie auch jetzt zu dieser Erkenntnis gekommen sind. Und mit Spannung sehe ich den Vorschlägen aus Ihrem Hause entgegen. Meine Damen und Herren, aber eine Sorge habe ich schon. Es ist richtig, dass die Krankheitsverläufe bei den jungen Infizierten in der Regel milder verlaufen. Aber richtig ist leider auch, dass dieser Verlauf einer Covid-19-Erkrankung auf die Entwicklung eines Long-Covid-Syndroms keinen Einfluss hat. Und bedauerlicherweise wissen wir über die Verbreitung von Long-Covid immer noch viel zu wenig. Für Deutschland ist bislang weitgehend unbekannt, wie viele Menschen infolge ihrer Covid-19-Erkrankung konkret an Spät- und Langzeitfolgen leiden. Wir wissen nicht, wie schwer diese Beeinträchtigung ist. Und die wenigen Studien, die derzeit laufen, reichen nicht aus, um daraus geeignete Präventionsmaßnahmen ableiten zu können. Wir brauchen deshalb dringend eine verbesserte Daten- und Forschungslage zu Long-Covid in den unterschiedlichen Altersgruppen. Und wir brauchen weitere Anstrengungen für eine adäquate Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Frau Karliczek, Herr Minister Spahn, geben Sie hier endlich Gas. Liebe Bürgerinnen und Bürger, entscheidend ist und bleibt es aber, die Infektion überhaupt zu vermeiden. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Weg. Impfen, impfen, impfen. Eine Impfung schützt Sie selbst und andere. Und unsere Impfstoffe sind sicher, sie sind regulär zugelassen, sie wurden mittlerweile millionenfach, heute die 100-millionste Impfung auch in Deutschland, verimpft. Und wenn Sie immer noch unsicher sind, suchen Sie das Gespräch mit Ihrem behandelnden Arzt, mit Ihrer Ärztin. Und ich sage hier auch, ich bin sehr dankbar, dass es zwischenzeitlich auch eine allgemeine Impfempfehlung der STIKO für Kinder und Jugendliche ab 12 gibt. Das Angebot wird rege angenommen. Zwischenzeitlich sind fast 30% dieser Altersgruppe erst geimpft. Und ich sage auch, klare Vorgaben wünsche ich mir für die Boosterimpfung. Im Moment sind hier die Verfahren von Region zu Region, von Impfzentrum zu Impfzentrum sehr unterschiedlich. Hier brauchen wir dringend eine bundeseinheitliche Verfahrensweise und keinen Flickenteppich. Meine Kolleginnen und Kollegen, Covid-19 ist noch nicht zu Ende. Steigende Infektionszahlen, steigende Positivrate bei den Tests, steigende Hospitalisierung, eine Impfquote, die noch nicht ausreicht, um die besonders gefährdeten Gruppen effizient zu schützen. Und all das zeigt uns, dass weiterhin Maßnahmen wie Maskenpflicht, zum Beispiel im ÖPNV, in Innenräumen, Abstandsregeln, Kontaktnachverfolgung nötig sind. Und dies muss in einem rechtssicheren Raum geschehen. Und deshalb werbe ich um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag.
Kollegin.
Danke für die Aufmerksamkeit. passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Das Wort hat Dr. Thomas Sattelberger für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Schulen waren die vergessenen Orte der Pandemie. So Professor Ludger Wössmann, einer unserer wichtigsten Bildungsforscher, in Sorge um eine verlorene Generation, wie wir Freien Demokraten auch, und deshalb unser Antrag. Massive Lernrückstände zum einen. Schlimmer noch, wir wissen nicht, wie wir die mannigfaltigen psychischen Probleme jugendlicher Entwicklung auffangen. Laut COPSI-Studie der Hamburger Uniklinik leidet seit Corona jeder und jede Dritte unter den 7- bis 17-Jährigen an Angstzuständen, depressiven Symptomen und psychosomatischen Beschwerden. Wir Freien Demokraten, wir haben für offene Schulen gekämpft, denn deren Lockdown war menschlich ein Desaster für die junge Generation. Die Bundesregierung hatte und hat keinen Plan für Schule. Nur das Prinzip Augen zu und durch. Fragen Sie die Bundesschülerkonferenz, den Deutschen Lehrerverband, den Bundeselternrat. Alle schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wie beispielsweise bei mobilen Luftfiltern, vor deren angeblichen Gesundheitsgefahren die CDU-Kollegin Thiemann im November 2020 hier an diesem Pult noch gewarnt hat.
Kollege Sattelberger,
jetzt 9 Monate später, Kollege, legt die Bundesregierung ein Förderprogramm auf. Bodenlos, zu spät und zu wenig.
Kollege Sattelberger, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Rottmann?
Im Augenblick nicht. 2/3 der Schulen sind heute ohne Luftfilter. So durchschlägt man keine gordischen Knoten. Schulen müssen ab sofort unbürokratisch Luftfiltergeräte selbst anschaffen dürfen. Und jetzt und in der kommenden Legislatur überfällig eine Grundgesetzänderung weg vom Kooperationsverbot hin zum Gebot, ein Digitalpakt 2.0 mit systematischer Entschlackung der Verwaltungsprozesse und eine Bildungspolitik, liebe Frau Karliczek, nicht auf Schläfrigkeit getrimmt, sondern auf Agilität. Doch zuallererst brauchen wir angesichts einer möglichen vierten Welle schnellstmöglichst eine Sondersitzung von Kultusministerkonferenz und Bundesregierung mit einem Ergebnis, eine staatliche Garantie für pandemiefesten Präsenzunterricht an allen Schulen. Junge Menschen haben Handeln verdient, anstatt der Kettenverlängerung ihrer epidemischen Lage. Schön, dass Sie da sind, Frau Ministerin. Zum letzten Mal, Frau Karliczek, ran an den Speck.
Zu einer Kurzintervention hat die Kollegin Rottmann das Wort.
Herr Berger, ich hätte Sie gerne gefragt, wie das zusammenpasst, dass Kollege Thomae richtigerweise sagt, es wird im Parlament entschieden, welche Maßnahmen ergriffen werden. In Ihrem Antrag diese Entscheidung aber nicht getroffen wird. Da steht nur niedrigschwellige Maßnahmen wie Tests in Schulen und Kontaktverfolgung. Herr Christian Lindner fordert ein Ende der Maskenpflicht. Das finde ich in Ihrem Antrag gar nicht. Und deswegen frage ich mich, es ist richtig, dass das Parlament entscheidet, aber die FDP drückt sich drum herum, welche Maßnahmen sie noch beibehalten will. Und das finde ich so ein bisschen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja.
Sie haben das Wort zur Erwiderung. Also ohne Mikrofon haben wir es nicht im Protokoll. Also vielleicht drücken Sie bitte noch einmal drauf.
Ja. Liebe Kollegin, das war für mich gerade eine Wischiwaschi-Frage. Ich habe Fokus gehalten. Ich habe eine sehr klare Forderung gestellt zum Thema Schulpolitik. Ich möchte, dass die KMK zusammenkommt. Wir haben klare Forderungen dazu, dass wir die epidemische Lage so nicht weiter national in der Tragweite mittragen wollen. Ich verstehe nicht, wo Ihr Problem liegt.
Wir setzen die Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Thorsten Frey für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich eine eigentümliche Debatte, die wir hier führen. Eine Debatte, die wir in der Art und Zielrichtung von den Oppositionsfraktionen schon in der Vergangenheit immer wieder gehört haben. Aber die Wahrheit ist doch, dass dieses Parlament sich intensiv um die Bewältigung der Covid-19-Pandemie kümmert, in gesundheitlicher, in sozialer, in gesellschaftlicher, in wirtschaftlicher Hinsicht und dafür auch die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Es war seit Ausbruch der Pandemie keine einzige Sitzungswoche, in der wir nicht Debatten zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie gehabt hätten. In der letzten Sitzungswoche im Juni hatten wir 9 Debatten mit 8 Stunden Dauer, wo wir wesentliche Fragen zur Bekämpfung der Pandemie beantwortet hätten. Und was folgt daraus? Natürlich sitzt das Parlament im Cockpit. Ich will gar nicht davon sprechen, wie viele Anfragen und Anträge hier im Parlament zu diesem Thema gestellt wurden. Wir haben seit Ausbruch der Pandemie 160 Gesetze dazu verabschiedet. Und damit ist doch klar, dass der Bundestag die wesentlichen Entscheidungen trifft. Wir geben das vor im Bundesinfektionsschutzgesetz. Wir haben die Generalklausel konkretisiert im Paragraphen 28a. Und wir haben dort, wo die Not groß war und es dringend und notwendig war, dass der Bund ganz konkrete Vorgaben macht, mit der Bundesnotbremse von April bis Juni die unmittelbaren gesetzlichen Voraussetzungen für die Eingriffsmaßnahmen getroffen. In diesem Sinne frage ich Sie wirklich, was wollen Sie eigentlich? Und im Übrigen, wenn ich die Rede vom Herrn Dahmen mir anhöre, dann habe ich den Eindruck, er weiß schon ganz genau, was wir in den nächsten Tagen in den Paragraphen 28a reinschreiben wollen. Genau so hört sich das an. Naja, Herr Dahmen, da kann ich Ihnen nur sagen, hätten Sie der Rede der Kollegen meiner Fraktion und des Bundesgesundheitsministers zugehört, dann wüssten Sie das. Wir stellen heute den Antrag, die Fortgeltung der pandemischen Lage, der epidemischen Lage nationaler Tragweite erneut festzustellen. Und es ist richtig, dass wir die Situation in diesem Moment uns anschauen und fragen, erfordert das die Instrumentarien, die beispielsweise in Paragraphen 28a enthalten sind? Und wir kommen zu der Antwort, ja, diese Instrumentarien brauchen wir. Der Auffassung sind im Übrigen nicht nur die Ministerpräsidenten, der Auffassung sind auch alle 16 Gesundheitsminister. Und warum sind sie es? Weil wir eine Situation haben, in der wir in der vierten Welle sind. Wir haben derzeit eine Verdopplungszeit von 11 Tagen. Deswegen ist doch überhaupt nicht von der Hand zu weisen, dass wir in einer vierten Welle sind, deren Ende und Konsequenzen und Maßnahmen wir heute im Zweifel noch nicht absehen können. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Instrumente, die wir brauchen für flexible Handlungsweisen, dass wir die heute auf den Tisch legen. Und da dürfen Sie nicht so tun, als ob die Feststellung der epidemischen Lage sofort ein Grundrechtseingriff wäre. Das ist es doch überhaupt nicht. Es ermöglicht den Einsatz bestimmter Schutzmaßnahmen, und zwar dann, wenn die Voraussetzungen des Paragraphen 28a gegeben sind und wenn sie zweitens erforderlich, geeignet und angemessen sind. Das ist jeweils zu prüfen. Das überprüfen im Übrigen auch die Gerichte. Und deswegen verstehe ich hier manche Debattenbeiträge nicht, die haarscharf am Thema vorbeigehen. Und deswegen, der Kollege Dobrindt hat es in seiner Rede sehr, sehr gut dargelegt, wir haben heute eine andere Lage. Wenn die Frau Dr. Rottmann sagt, das haben wir im letzten Herbst schon machen wollen, dann muss ich sagen, im letzten Herbst war eine andere Zeit.
Im letzten Herbst waren wir vor den Impfungen. Heute haben wir die 100-millionste Impfdose verimpft. Das ist doch eine völlig andere Situation. Im Übrigen wird immer wieder so getan, als ob in der Vergangenheit immer nur die Neuinfektionsinzidenz maßgeblich gewesen wäre. Schauen Sie doch mal ins Gesetz. Da steht das Wörtchen insbesondere drin. Natürlich waren auch andere Indikatoren maßgebend. Und heute wird auch weiter die Neuinfektionsinzidenz wichtig sein. Aber sie hat nicht mehr die gleiche Aussagekraft. Und deswegen sagen wir zu Recht, die Frage der Hospitalisierung ist die entscheidende Kenngröße, wenn es darum geht zu beurteilen, ist unser Gesundheitswesen an der Belastungsgrenze oder ist es nicht. Und diese Grundfrage war schon immer die entscheidende. Aber heute, angesichts einer Durchimpfung von 60 bzw. 65%, wo viele Millionen Menschen vollständig geimpft sind, ist das die richtige Kenngröße, die uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen werden wir eine Änderung des Paragraphen 28a vorlegen. Ich bin davon überzeugt, die Kombination aus diesen Maßnahmen müsste jedem die Zustimmung zu unserem Antrag ermöglichen. Herzlichen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Martina Stamm-Piebig das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute über die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, ein Begriff so sperrig wie das Leben mit Corona. In den letzten Wochen hatten wir ja fast vergessen, dass es dieses sperrige Leben gibt, weil wir im Sommer wieder mal ein bisschen durchatmen konnten. Aber die Inzidenzen steigen wieder und deshalb thematisieren wir das Pandemiegeschehen wieder. Ich denke, zu der Antragsbegründung muss man nichts mehr sagen, dass die Erforderlichkeit da ist, wurde ausreichend begründet. Ein Grund, weshalb wir aber über die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite sprechen, ist, wir müssen über das Impfen sprechen oder besser, dass eben nicht ausreichend geimpft wird. Denn wir haben schon gehört, 94% der Covid-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen sind nicht geimpft und 90% der hospitalisierten Patientinnen und Patienten. Wir wissen alle, eine Impfung bietet keinen 100%igen Schutz, aber sie schützt bis zu 95% vor einer Ansteckung und vor allem bei schweren Verläufen, die im Krankenhaus enden. Jede einzelne Impfung rettet Leben, entlastet das Gesundheitssystem und sorgt für weniger Einschränkungen. Und jeder geimpfte Erwachsene schützt auch diejenigen, über die wir heute ganz wenig oder noch gar nicht gesprochen haben, nämlich unsere Kinder in diesem Land, für die es aktuell noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Klar ist, Kinder stecken sich seltener an und haben mildere Verläufe. Bis zu ein Drittel der Ansteckungen bei Kindern verläuft sogar asymptomatisch. Aus medizinischer Sicht stehen Kinder gut da. Aus sozialer Sicht aber eben nicht. Denn tritt ein Corona-Fall ein, in Kita oder in Schule, bedeutet es immer noch Quarantäne. Und wir alle wissen, was es für die Kinder bedeutet. Das sind eben starke Einschränkungen. Das ist unter anderem, dass wir wissen, dass es für benachteiligte Kinder gravierende Defizite gibt. Und Kinder leiden nicht primär an den medizinischen Folgen, sondern an den sozialen Folgen dieser Pandemie. Und die meisten Kinder stecken sich nicht bei Kindern, sondern bei ihren Eltern an. Und deshalb ist jeder geimpfte Erwachsene nicht nur für sich selbst geimpft, sondern auch für die Kinder, die aktuell nicht geimpft werden können. Und in Zukunft haben wir hoffentlich auch für die ein Impfangebot. Es gibt im Augenblick Studien für Kinder ab 6 Monaten bis unter 12 Jahre. Und wir hoffen noch im September auf Ergebnisse. Dann kann auch mit einer Beantragung der Zulassung begonnen werden. Um die Menschen zu erreichen, müssen wir alles tun, um eben die Bequemlichkeit, die bei einigen vorherrscht, zu überwinden. Wir müssen niedrigschwellige Impfangebote machen und wir müssen vor allem diejenigen, die skeptisch dem Impfen gegenüberstehen, mit allen Fakten, die wir haben, noch besser erklären und klarer kommunizieren. Und das gilt nach der Debatte heute vor allem für die allgemeinen Kommentare zum Thema Impfen. Und ich schaue an dieser Stelle wieder mal ganz bewusst auf den rechten Teil. Und wenn ich es könnte, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde ich jetzt sogar bis nach Bayern ins bayerische Wirtschaftsministerium gucken, weil da sitzen auch welche, die meinen, sie könnten in dieser ganz angespannten Situation bei Impfgegnern auf Stimmenfang gehen. Und ich bitte Sie, tun Sie einmal das Richtige in diesem Land und hören Sie auf mit diesen unsäglichen Anti-Impf-Kampagnen. Stand heute haben wir 59,4% der Bevölkerung vollständig geimpft. Und wenn wir die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht noch mal verlängern wollen, dann muss diese Zahl jetzt steigen. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir den Impfskeptikern klar sagen, vielleicht kann aus euch impfwillig werden.
Kommen Sie zum Schluss.
Das sind wir jetzt den Kindern vor allem in diesem Land schuldig, dass wir alles dafür tun, dass die Impfquote steigt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das Wort hat der Kollege Dr. Jan-Marco Lutschak für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt fast am Ende einer nunmehr zweistündigen Debatte, sehr intensiv. Und es ist vieles gesagt worden, das muss ich alles nicht wiederholen. Ich will auf zwei Punkte mich konzentrieren. Zwei Dinge haben mich echt geärgert. In der Diskussion ist hier so getan worden, als ob wir mit der Fortgeltung der epidemischen Lage automatisch Grundrechtseingriffe vornehmen würden. Da ist gesprochen worden, Frau Rottmann, von einer Ausgangssperre, die den Menschen wieder drohen würde. Es ist gesprochen worden von der FDP von systematischen, nicht gerechtigten Grundrechtseingriffen, die am Parlament vorbei stattfinden würden. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, all das ist falsch. Wir machen hier mit diesem Antrag auf Fortgeltung der epidemischen Notlage, das ist kein Ermächtigungsgesetz. Es werden auch keine unmittelbaren Beschränkungen damit in Kraft gesetzt. Es sind hier noch nicht einmal Grundrechtseingriffe, die automatisch dadurch erfolgen. Sondern das, was wir machen, ist, dass wir den Ländern die Möglichkeit geben, flexibel, zielgenau, aber eben auch konsequent auf die pandemische Lage zu reagieren. Und meine Damen und Herren, das muss man jetzt schon mal sehen. Wenn wir uns anschauen, wie Delta sich jetzt in den letzten Wochen entwickelt hat, dann sehen wir doch, dass Corona eben nicht vorbei ist. Wir sehen, dass sich die Lage vor Ort sehr, sehr schnell verändern kann. Und deswegen ist all das, wo wir jetzt hören, das muss jetzt alles der Gesetzgeber machen. Dann kann ich nur sagen, wir sehen doch, wie schnell wir an der einen oder anderen Stelle reagieren müssen. Und wir sehen, dass die Länder in der Vergangenheit sehr verantwortungsvoll auch damit umgegangen sind. Es ist doch nicht so, dass es den Ländern oder auch uns irgendwie Spaß machen würde, solche massiven Grundrechtseingriffe vorzunehmen, sondern ganz im Gegenteil. Wir halten uns an das Verhältnismäßigkeitsgebot. Wir gucken uns sehr genau an, wo ist es erforderlich, solche Eingriffe vorzunehmen, um das Leben, um die Gesundheit zu schützen. Und, meine Damen und Herren, und das ist unser oberstes Ziel. Wir wollen einen Lockdown verhindern. Und deswegen brauchen wir diese Fortgeltung, damit wir zielgenau vor Ort handeln können, damit wir alle möglichst wieder in Freiheit und in Normalität leben können. Darum geht es hier heute Abend, meine Damen und Herren. Und einen Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, der mich auch geärgert hat, weil hier von der AfD, aber auch von der FDP wieder so getan wurde, als ob wir hier eine Impfpflicht machen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Ich meine, von der AfD, da brauche ich gar nicht drüber reden, das lohnt sich nicht. Aber bei der FDP hat es mich schon ein bisschen gewundert. Wenn wir sagen, dass Tests ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr kostenlos angeboten werden, für diejenigen, die keine medizinische Indikation haben, sich nicht impfen zu lassen, dann gilt das für diejenigen, die frei und selbstbestimmt gesagt haben, ich möchte mich nicht impfen lassen. Und das soll jeder halten, wie er es möchte. Das ist Ausdruck von individueller Freiheit. Aber Ausdruck von individueller Freiheit ist es auch, dass man dann die Konsequenzen seiner Entscheidung trifft. Und deswegen finde ich das absolut richtig, dass sich die Steuerzahler alle miteinander zahlen, wenn jemand sagt, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte mich nicht impfen lassen, sondern das ist die Konsequenz einer freiheitlichen, einer selbstbestimmten Entscheidung. Deswegen ist es richtig, dass die Kostenlosigkeit von Tests im Oktober auch endet, meine Damen und Herren. Und deswegen lassen Sie mich am Schluss, ganz am Ende, noch zwei Dinge sagen. Stimmen Sie unserem Antrag zu. zur Fortgeltung der epidemischen Lage. Das ist gut, das ist richtig. Wir brauchen das, um zielgenau in den Ländern handeln zu können. Und als Zweites möchte ich an alle draußen appellieren, lassen Sie sich impfen. Das ist der Weg zur Normalität. Das ist der Weg zur Freiheit, dass wir auch alle ohne Masken hier bald wieder sitzen können. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Heike Behrens für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pandemie ist noch nicht überstanden. Trotz der Erfolge beim Impfen nehmen die Infektionen zu. Wir befinden uns am Ende der Legislaturperiode. Auch in dieser Phase des Übergangs müssen die Regierungen von Bund und Ländern schnell und rechtssicher handeln können, um die Virusverbreitung zu stoppen. Darum ist es richtig, heute diese Verlängerung zu beschließen, denn wir wissen es doch inzwischen alle. Das Virus verzeiht kein Zögern und keine Halbherzigkeit. Wir als SPD wollen so wenig Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie möglich. Wir wollen, dass unsere Kinder in die Schule und in die Kindertagesstätten gehen können. Wir wollen, dass wieder Gemeinschaft gelebt werden kann und wir vor allem auch unsere Kranken oder Pflegebedürftigen besuchen können. Und darum wollen wir den Infektionsschutz auf das Maß des Notwendigen konzentrieren. Und darum sorgen wir heute hier für rechtliche Klarheit, für eine Klarheit, die von den Bundesländern einmütig gefordert wurde. Denn wir wollen die vierte Welle so klein wie möglich halten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Impfen ist das A und O in der aktuellen Situation. Das ist heute oft gesagt worden. Und die Meldungen über verfallenden Impfstoff in unseren Arztpraxen sind da schwer erträglich. Und dies umso mehr, wo überall im globalen Süden noch immer absoluter Mangel herrscht. Weniger als 2% der Menschen in Ländern mit niedrigen Einkommen konnten sich bisher impfen lassen. Geht uns das etwas an? Ja, das betrifft uns direkt. Denn während hier die Erwartungshaltung auf eine Drittimpfung geschürt wird, breitet sich das Virus ungezügelt in den Ländern aus, in denen nicht einmal das Gesundheitspersonal Zugang zu Impfstoffen hat. Ja, das fällt auch auf uns zurück. Denn je länger das Virus unkontrolliert irgendwo auf der Welt wütet, umso eher kann es mutieren und damit für immer neue Infektionswellen sorgen. Darum ist es gut, dass sich Deutschland von Anfang an auf eine solidarische Bewältigung der Pandemie eingesetzt hat, dass wir uns stark für den WHO-Verteilmechanismus COVAX engagieren, dass wir Millionen Impfstoffdosen aus unseren eigenen Kontingenten abgeben. Aber ich sage heute hier auch, das reicht nicht. Wir brauchen da mehr Tempo, wir brauchen einen größeren Akt der Impfstoffsolidarität und es müssen endlich Produktionskapazitäten weltweit aufgebaut werden. Pharmaunternehmen sind da gefordert, den notwendigen Know-how-Transfer so schnell wie möglich zu leisten. Aber ehrlich gesagt, all unsere Bemühungen bleiben aus meiner Sicht halbherzig, wenn sich Deutschland als letztes EU-Mitglied weiterhin gegen eine zeitweilige Aussetzung der Patentrechte sträubt. Da brechen wir unser Versprechen, dass der Impfstoff ein öffentliches, globales Gut sein muss, das allen Menschen dieser Welt zur Verfügung stehen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verlängern heute die epidemische Lage in Deutschland, um die vierte Welle zu brechen. Aber auch weiterhin ist Solidarität gefragt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 32091 zur Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Es liegen mir mehrere schriftliche Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung zur Abstimmung vor. Diese nehmen wir entsprechend unseren Regeln zu Protokoll. Die Fraktion der AfD verlangt namentliche Abstimmung. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass weiterhin auch in diesem Teil des Plenarbereichs die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung besteht. Und ich Verstöße gegen diese Pflicht mit den Mitteln des parlamentarischen Ordnungsrechts ahnden werde. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 30 Minuten Zeit. Es stehen 8 Urnen zur Verfügung. Bitte denken Sie an die weiteren Abstimmungen, die unmittelbar nach Eröffnung der namentlichen Abstimmung erfolgen. Bleiben Sie bitte daher noch einen Moment hier im Plenarsaal. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Mir wird signalisiert, dass das geschehen ist. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD zur Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die Abstimmungsurnen werden um 19.23 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3b und ich bitte diejenigen, die im Moment hier in den Gängen stehen, Platz zu nehmen, damit wir hier vorne die Abstimmungsergebnisse zu den jetzt folgenden Abstimmungen zweifelsfrei feststellen können. Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 32085. Die Fraktion der AfD wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Überweisung, und zwar in den Ausschuss für Gesundheit. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Die Koalitionsfraktion, die FDP-Fraktion, die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Danke, die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 32085 nicht in der Sache ab. Tagesordnungspunkt 3c. Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 32086. Die Fraktion der AfD wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Überweisung an den Ausschuss für Gesundheit. Auch hier stimmen wir nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Wer stimmt für die beantragte Überweisung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Dann ist die Überweisung so beschlossen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion und wir stimmen heute über den Antrag auf Drucksache 32086 nicht in der Sache ab. Tagesordnungspunkt 3d, Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 32087 mit dem Titel Epidemische Lage von nationaler Tragweite sofort aufheben. Wer stimmt für diesen Antrag? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Antrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktion, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. Tagesordnungspunkt 3e. Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 32.042 mit dem Titel Notwendige Schutzmaßnahmen weiter ermöglichen,
Übergangsregelung für verantwortungsvollen Ausstieg aus dem Pandemie-Sonderrecht schaffen. Wer stimmt für diesen Antrag? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke. Der Antrag ist abgelehnt. Zusatzpunkt 6. Abstimmung über den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 32.078 mit dem Titel Epidemische Lage von nationaler Tragweite geordnet beenden, Planungs- und Rechtssicherheit gewähren, Pandemie-Monitoring verbessern. Wer stimmt für den Antrag? Die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke. Der Antrag ist abgelehnt. Zusatzpunkt 7. Wir kommen nun zu dem Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 32.009. Die Fraktion der FDP wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktion der CDU, CSU und SPD wünschen Überweisung, und zwar an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Die Koalitionsfraktion, wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion, die FDP-Fraktion, die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Und wir stimmen heute über den Antrag auf Drucksache 32.009 nicht in der Sache ab. Zusatzpunkt 8. Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 32.077. Die Fraktion der FDP wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Überweisung, und zwar in den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Wir stimmen auch hier nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Die SPD-Fraktion und die Fraktion der CDU-CSU. Wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion, die FDP-Fraktion, die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 32.077 nicht in der Sache ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, die namentliche Abstimmung läuft noch exakt 23 Minuten. Wir unterbrechen die Sitzung nicht. Aber ich bitte diejenigen, die bisher noch nicht abstimmen konnten, gegebenenfalls jetzt die Gelegenheit wahrzunehmen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit für die Abgabe der Stimmen zur namentlichen Abstimmung ist in 13 Minuten vorbei. Sollte noch ein Mitglied des Hauses anwesend sein, das seine Stimme nicht abgegeben hat, dann sollte es sich jetzt auf den Weg machen und die Stimmabgabe vornehmen.
Die Zeit für die namentliche Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3a ist gleich vorbei. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit für die namentliche Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3a ist gleich vorbei. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses unterbreche ich die Sitzung.
Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Nehmen Sie bitte Platz. Ich gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD zur Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite bekannt. Abgegebene Stimmkarten 583. Mit Ja haben 325 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein haben 253 Abgeordnete gestimmt. 5 Abgeordnete haben sich enthalten. Der Antrag ist angenommen. Damit hat der Deutsche Bundestag das Fortbestehen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages.